gegen Stefan.de, der Podcast. Rollenspiel, Fantastik, Nerdkultur, Eskapismus und mehr.
Hallo und herzlich willkommen zur nun sechsten Folge unseres nerdigen Trash Talks nach einer kleinen Sommerpause. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nerds gegen Stefan. Das ist auch meine Qualifikation, warum ich hier ein bisschen erzähle. An meiner Seite ist wie immer mein treuer Kumpel Herbert.
Ja, hallo.
Was ist denn deine Qualifikation?
Ich muss mir hier für jede Sendung eine von meinen vielen Qualifikationen aus der Schublade wieder rausziehen, um mich selbst daran zu erinnern, dass ich mich qualifiziert habe. Ich bin mal in den westdeutschen Meisterschaften fast qualifiziert gewesen im Brustschwimmen, aber weil ich Husten hatte an dem Tag, konnte ich nicht antreten bei der Qualifikation zu den westdeutschen Meisterschaften. Ich habe daraufhin eine Heilpraktikerschule, ich will jetzt den Ort nicht nennen, damit man nicht weiß, wir wollen ja immer noch weiter den Mythos aufrechterhalten, dass wir vom Land kommen, stimmt's?
Und, ja.
Also das war in einer kleinen Metropole. Ein Marktflecken habe ich eine Heilpraktikerschule auf einem Marktflecken. Bei einer Heilpraktikerschule, also vielleicht war es auch mehr so ein Heilpraktiker-Hinterzimmer, habe ich eine Heilhypnose-Ausbildung gemacht über mehrere Wochenenden und ich war sehr beeindruckt von diesem Mann, dass mein Zertifikat auf dem Namen Dieter ausgestellt wurde und ich habe mich nicht dagegen gewehrt. Und jetzt möchte ich euch, liebe Hörer, dazu bringen, euch zu entspannen. Nach diesem furiosen Auftakt, den wir euch jetzt hier schon geliefert haben, wollen wir ein bisschen das Tempo rausnehmen. Und damit wir die Hitze, die da draußen tobt, besser ertragen können, erst einmal vielleicht eine besinnliche Pause machen. Nach so viel Information. Ihr sucht euch einen Punkt im Raum und fixiert diesen Punkt, eure Augenlider werden schwer, eure Arme und Beine hängen schlapp herab, bis ihr in eine Position fallen könnt, die euch vielleicht nicht bequem vorkommt, aber jeder Schmerz und jedes Geräusch, das von außerhalb auf eure Ohren dringt, vertieft nur die körperliche Tiefenentspannung. Jede Zelle in eurem Körper fühlt sich total energetisiert. So eine Art Fahrradflaschenkick erlebt ihr gemeinsam. Und nun seid ihr arbeitsbereit, erwacht. Jedes Körperteil fühlt sich an wie runderneuert. Und so ist der Horror-Hitzen-Dings viel leichter. Für uns alle erträglich. Und ich versuche mich jetzt auch wieder langsam auf den normalen Pegel einzuschwingen. Philipp, hilf mir doch mal raus hier, bitte.
Also ich glaube, um aus deiner Hypnose-Trance rauszukommen, wäre es sinnvoll, einen starken Kaffee zu trinken. Denn wir haben, wie jede Folge, einen Getränkesponsor. Und zwar dieses Mal Coffee Circle Toleo.
Das ist der Kaffee für die besondere Gelegenheit. Das ist der Kaffee, den man vielleicht nicht alltäglich trinkt.
Genau, der kommt aus Kolumbien und Sumatra, ist 100% Arabica, wird mit würzig angegeben. Und dann wollte ich gleich mal riechen, wie es so riecht. Schauen wir mal.
Und Philipp macht die Tüte auf und es riecht bis hierhin. Wir sitzen ungefähr 17 Meter auseinander und trotzdem, es riecht wie eine Gewürzmischung.
Ordentlich, ja. Ne? Das ist sehr muskatig.
Kardamom.
Ein bisschen Kakao.
Curry, so ein Curry-Gewürz.
Ja?
Das ist das Erste, was mir sagt.
Ich esse nicht so viel Curry, das musst du mir jetzt sagen, ob das so ist. Riech mal.
Du gehst doch manchmal hier zu Kim Long, oder nicht?
Nö.
Ne?
Nö.
Ne? Bist du?
Nö. Nee, egal. Also es riecht schon mal sehr würzig. Jetzt wollen wir mal gucken, wie es so schmeckt.
Mmh.
Ja. Auch würzig.
Aber
richtig, die ganze Zunge spürt gerade wie so ein Prickeln.
Erinnert so ein bisschen an so ein, wie, wenn man sich so ein Zimtkaffee macht, aber es schmeckt nicht nach Zimt. Also ich glaube, das ist auch dann, das Ausschlusskriterium. Wenn man jetzt so einen Alltagskaffee trinken möchte, der nur nach Kaffee schmeckt, der hat schon ein deutliches Aroma, ne?
Ist so ein starker Eigengeschmack.
Ja.
Also Charakter, wie man immer so genau. Schön sagt. Er hat Charakter.
Das ist sowas für die besondere Gelegenheit, um auch mal vielleicht seine Freunde zu überraschen und zu sagen, guck mal, ich habe eine Spezialität für euch, nur für euch hier. Moncherie-Kirsche. Japaner sind da.
Doch, also, ich muss sagen, schmeckt gut.
Ja. Wie erklärst du das eigentlich, dass die Japaner diesen Kaffee trinken und dann auch mit Milch? Die vertragen das doch alles gar nicht. Und dann, das geht doch gar nicht.
Keine Ahnung. Ich habe mir noch nie so viel Gedanken gemacht, um ehrlich zu sein.
Über Japaner und über Kaffee? Oder?
Genau.
Mehr die Kombination von beiden.
Über die Kombination.
Kann man das mal, was die Hitze mit unseren Gehirnen macht?
Komm.
Geht euch das auch so?
Komm, wir gehen jetzt mal zu den Themen vor dem Thema.
Ja, Themen vor dem Thema, damit das hier mal ein bisschen Struktur kriegt.
Ganz genau. Während du hier in unserem kleinen Dörfchen weggeschmolzen bist bei den Temperaturen, war ich unterwegs. Und zwar einmal auf der Manticon. Die war vorletztes Wochenende mittlerweile schon. Das ist eine Vollverpflegungskon auf der Starkenburg in Heppenheim. Und da wir total klickgeil sind und ich festgestellt habe, dass bei YouTube diese ganzen Sternchen immer so ihre Tüten auspacken, die angeblich eingekauft worden sind, aber eigentlich gesponsert worden sind vom Hersteller, habe ich dir die Kontüte mitgebracht und du darfst jetzt quasi mal haulen, wie das so auf Neudeutsch heißt.
Also wir waren einkaufen und was, wir sind ja Influencer jetzt. Mit unseren fast 200 Hörern verändern wir die Welt. Und was wir kaufen, kauft ihr auch.
Wir sind übrigens über 200. Die ersten 200 waren innerhalb von 3 Wochen.
Also jetzt Hypnosekröte, kauf. Ich gucke. Oh, Aventuria. Das schwarze Auge. Mann, toll. Von Ulysses Spiele. Überraschend. Jetzt.
Was ist das? Ein Flyer?
Ja. Ist ein Kartenspiel. Willst du was dazu sagen?
Das Kartenspiel, das
ist... Du musst mir das ja erklären. Ich konnte leider, obwohl ich sehr gerne mitgefahren wäre, aber ich wollte auch nicht jetzt für einen Nachmittag.
Ja, das ist ein Werbeposter. Auf der einen Seite ist ein Poster mit dem Covermotiv. Auf der Rückseite sind so Informationen. Und Aventuria, muss ich sagen, ist eines der besten Kartenspiele, das ich kenne. Im Duellmodus macht es echt Spaß. Das Schöne ist, man kann es auch alleine oder kooperativ in einer Gruppe spielen. Und man muss dann so einer Story folgen. Ist so ein bisschen wie so ein Rollenspiel. Das ist ganz cool. Ja, was hast du noch drin?
Es überrascht jetzt nicht, wenn das unter das schwarze Auge firmiert.
Jo.
So, jetzt geht's weiter. Eine ältere Zeitschrift in Englisch. Die darf ich dann behalten, stimmt's?
Du darfst alles behalten.
Nein. Philipp überschüttet mich immer mit Geschenken. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich damit machen muss.
Es ist so ein bisschen Tradition bei der Manticon, dass in jeder Kontüte, das war jetzt jedes Jahr so, wo ich da war, dass immer irgendeine alte Zeitung drin ist. Entweder ein White Dwarf oder was hast du jetzt drin?
Man entlastet sich.
Zeig mal, ein Dragon.
Ja, man versucht den Dachboden freizukriegen für neuen
Schiff. Das habe ich aber auch mal das Gefühl, tatsächlich.
Du hast noch so ein Ding?
Die Labzeit.
Zauberwelten.
Auf der Rückseite ist die Labzeit drauf.
Ja, aber das ist nur eine Werbung. Ach so, doch. Das ist so ein Doppelding. So als Teaser.
Es ist ja immer, ich spotte ja immer so gerne darüber.
Ich aber spotte nie über gedruckte Sachen.
Theoretisch kann man sich ja immer sparen, sich die Labzeit zu abonnieren, weil eigentlich in jeder Kontüte eine neue Ausgabe drin ist.
Ja, ist das so?
Ja, das ist so.
Jetzt hast du einen Geheimtipp rausgelassen. Jetzt gehen die Verkaufszahlen so richtig im Keller. Also, was haben wir hier noch? Flyer, Manticon 2018. Also,
das Heft.
Man kriegt auf der Manticon. Achso, das ist das Programmheft.
Ja.
Ja, das habe ich ja schon vorher online gelesen, damit ich sehen kann, was ich verpasst habe.
Ja, und du hast viel verpasst. Aber da kommen wir gleich zu.
Ja. Dann habe ich hier was ganz Dickes. Oh, jetzt bin ich gegen den Mikroständer hier geballert. Tut mir leid, ja. Das tut mir sehr leid. Jetzt haben wir hier Warcraft The Beginning. Sieht aus wie ein Buch zum Film. Mit Bilderschen. Das ist auch noch eingepackt, das heißt, niemand wollte das bisher aufreißen.
Der Film war auch nicht so erfolgreich und auch nicht so gut, wie man erhofft hatte.
Das Schlimme ist, ich habe mir den gekauft.
Ich habe ihn im Kino gesehen.
Ich hab tatsächlich nie Warcraft Online gespielt. Ich bin ein Guild Wars Typ gewesen. In einem halben Jahr habe ich, glaube ich, 2000 Stunden da verbracht.
Boah.
Und dann war die Depression offen.
Ja. Dass du ja mehr Online-Zeit verbracht hast als ich bei Counter-Strike damals, als ich noch so ein 16-jähriges CS-Kiddie war. Ich war verdammt gut, ehrlich.
Ich war mehr bekannt nicht für meinen Skill, sondern für meine offene Spielweise. Ich habe mich gut bewegt.
Schön.
Meine Kameraden waren immer sehr dankbar, dass ich gestorben bin.
Was hast du noch drin?
Schnutenbach.
Schnutenbach ist super. Schnutenbach ist so ein freies Rollenspiel-Setting von Karl-Heinz Zapf. So ein bisschen offene Fantasy-Mittelalter-Welt. Mhm. Schreibt da immer Abenteuer zu, die eigentlich immer gut sind, teilweise sogar sehr gut. Und sag mal, wie heißt denn das?
Der Schriftsatz ist nicht dazu gedacht, dass er gelesen werden soll. Ich bringe euch Frieden.
Ah, das ist so ein kleines Abenteuer, so ein kleines Promo-Abenteuer, aber das ist gar nicht mal schlecht.
Das ist doch das einzige Rollenspiel-Abenteuer, wo die Hauptrolle von David Hasselhoff belegt wurde. Ne? So, was haben wir dann noch? Outlander, eine Werbung. Hier, bitte, mit Rezepten.
Ich glaube, die Werbung kannst du überspringen. Hast du noch
irgendwas? Zauberfeder kenne ich schon.
Hast du irgendwas Sinnvolles noch drin? Außer
da ist noch was Dickes drin. Mann, also hier gibt es auch noch ein Buch. Ein Fantasy-Spielbuch. Ja, das ist doch immer gut. Die Legenden von Hakuna, das Reich des Frosts. Auch vom Manticore Verlag, Überraschung. Ja, das kriegt man einfach so in die Tüte gelegt.
Ganz genau.
Ja, das ist ja mal was, ne?
Ja, ne?
Also schöne Ausbeute.
Ich muss sagen, der Nick, also der Chef vom Manticore Verlag, der auch die Manticon, weil es ja die Hauscon ist sozusagen, organisiert, der packt schon immer ordentlich Zeug in die Tüte rein, muss ich sagen. Ja.
Was, so eine Tageskarte, was bezahlt man da so?
Tageskarte hat gekostet 35 Euro, aber inklusive Vollverpflegung. Und ich glaube, Wochenendkarte als Tagesbucher sind 69 Euro. Und je nach, wenn du übernachtest, ich glaube, im Mehrbettzimmer, ist halt Jugendherbergsstandard, waren, glaube ich, 119 Euro für ein Sechsbettzimmer bis hin zu, ich weiß nicht, 180 Euro, glaube ich, für ein Einzelzimmer. Ja,
also
aber immerhin für 3 Tage, man konnte es auf 4 Tage verlängern.
Genau, und wenn man so richtig dabei sein möchte und mit den Leuten auch so ein richtiges Erlebnis haben möchte, dann macht das schon Sinn, ne? Also, das ist dann so eine eigene kleine Welt. Dann,
ja, ne? Jetzt muss ich theoretisch eigentlich mit der Kritik anfangen, weil du gerade das ansprichst. Die Manticon lohnt sich vor allen Dingen dann, wenn man tatsächlich ein mehrtägiger Übernachtungsgast ist. Was daran liegt, dass an der Organisation viel spontan ist, dass es nicht so viel Planbarkeit gibt. Also bei anderen Cons, die ich kenne, ist ja meistens so, dass die Programmpunkte wirklich fest geslottet sind und du kannst dein Programm zusammenstellen.
Mit Verschiebungen.
Mit leichten Verschiebungen. Und bei der Manticon ist es immer so ein bisschen lockerer. Das sind eher so grobe Richtwerte. Für mich zum Beispiel, was ich gemerkt habe, war, dass viele von den Autorinnen und Autoren, und Manticore hat ja sehr viele sehr gute Autorinnen und Autoren, die Lesungen hatten, die kamen teilweise an dem Tag und wussten auch nicht, ob und wann sie lesen sollen.
Okay. Das ist jetzt für die Autoren vielleicht erstmal nicht das Problem, aber für den Tagesgast kann
das... Für den Tagesgast, genau. Ich war dieses Mal nur Tagesgast, also ich hatte auch eine bestimmte Zeit, wie lange ich noch bleiben konnte. Da war das schon ärgerlicher, wenn du natürlich die ganze Zeit übernachtest und keine Ahnung, bis früh um 4 oder so wach bleiben kannst und gerade da auch die Getränke vor Free sind, auch der Alkohol, bleiben viele gerne auch mal bis um 4 oder so wach. Ja. Da ist es dann kein Problem. Genau. Aber lass mich doch erstmal die positiven Sachen sagen, weil ich jetzt mit Kritik eingestiegen bin, das ist eigentlich nicht so schön. Also, was ist schön? Es gibt ganz viele verschiedene Programmpunkte. Also, die Lesung habe ich ja gerade gesagt. Es gibt Workshops, es gibt Vorträge. Was richtig cool war, war das Axtwerfen, wo man halt richtig mit so scharfen Äxten auf Holzscheiben werfen konnte. Ich habe sogar die Holzscheibe ein bisschen gespalten. Dafür habe ich aber nicht gut ins in Mitte gezielt, immer nur den Rand abgeschlagen. Es gab natürlich viele Rollenspielrunden.
Das war der Selbsterfahrungsteil.
Genau. Was ich auf jeden Fall loben muss, es gab wesentlich besseres Essen als letztes Jahr und vorletztes Jahr. Also sicherlich, es ist immer noch so Jugendherbergsstandard, also jetzt nicht so mega, aber es war schon mit dem neuen Koch wesentlich besser. Und generell die Atmosphäre ist halt, es ist halt ein sehr familiäres Szenetreffen. Du hast ganz viele Stars der Szene, die gerade so aus dem südlichen Raum kommen oder mitteldeutschen Raum kommen. Um nur ein paar zu sagen, zum Beispiel Michael Jägers, das ist ein Podcast- und Bloggerkollege, der diesmal übrigens mit einem Vollbart war. Ich glaube, ich möchte auch so einen Bart haben. Dann Sven Harder, der ist, glaube ich, den meisten Spielbuchspielern bekannt, weil der so tolle Spielbücher schreibt. Patrick Götz war mit seinem Uhrwerkteam da und hat mir wieder das Geld aus der Tasche gezogen. Thorsten Loh, der Verleger, Elia Brandt, die Autorin, Karl-Heinz Zapf hatten wir gerade mit dem Abenteuer. Markus Still ist auch ein Verleger, Patrick Bock ist ein Autor und Verleger, Rudi Eizenhöfer, der macht die Ork-Papa-Kinderbücher, die ganz bekannt sind in der Rollenspielszene. Daniela Beck, die hat man letztens besprochen, das Mörderspiel. Daniel Stegel, der tolle Zeichnungen macht, zum Beispiel Weg der Wachtel. Der Dorptom, die Game of Thrones Superfans waren da. Und Alexander Kühnert. Auch internationale Gäste waren da. Dave Morrison, Jamie Thompson, Paul Mason. Und gerade der zum Beispiel hat einen supergeilen Vortrag gehalten zum Thema A-Gamers Fans. Mit anschließender Diskussion, das war für mich persönlich das Highlight, muss ich sagen. Daneben das Highlight war, ich hatte wieder Rollenspielrunden und tatsächlich eine Premiere, eigentlich sogar zwei Premieren. Und zwar erstens habe ich ein Abenteuer selber geleitet, was ich selber geschrieben habe.
Das ist nicht wahr, es ist passiert, nach so vielen Jahren im Keller.
Normalerweise nehme ich ja mal Kaufabenteuer, weil ich nicht so kreativ bin. Aber da irgendwie hatte ich dann doch mal Lust, selber eins zu schreiben. Und das kam anscheinend gut an. Das war für mein Opfermond-Rollenspiel, also zu dieser Romanreihe von Elia Brandt. Und die war so begeistert, dass jetzt der Inhalt dieses Abenteuers quasi Kanon ist offiziell und im nächsten Opfermond-Roman auch erwähnt werden wird. Was ein bisschen schade war, muss ich sagen, war, dass wegen der Hitze, das war halt unfassbar heiß, ein bisschen weniger Gäste kamen, so an Tagesgästen. Und was ich mir vorstellen kann, dass eventuell nächstes Jahr auch wieder etwas weniger Gäste kommen, weil mit der Eulencon eine Parallelveranstaltung stattfindet. Zwar ziemlich weit weg, aber ich kann mir vorstellen, dass gerade so der NRW-Raum eventuell lieber diese nähere Con besuchen würde.
Ich würde behaupten, das ist dann ein profiliertes Publikum, was dann kommt. Mhm. Das muss man nicht immer alles so negativ sehen.
Ja.
Eine Masse ist ja nicht alles.
Stimmt. Was noch richtig cool war tatsächlich, war die Emily, das ist die Tochter vom Thorsten Loh, die ist 8 Jahre alt. Die hat ihr eigenes Rollenspiel geschrieben und ich habe da mitgespielt.
Sehr gut.
Also erstmal ist natürlich mega geil, was sie sich für Arbeit gemacht hat. Zum Beispiel hat sie selber die Würfel zusammengebastelt, so W20 Walzenwürfel, das war total witzig. Und eigene Props, also so Figuren und so. Und das war auch gerade auf der Meta-Ebene witzig. Also ein bisschen wie DSA. Du hast 90% der Zeit irgendwie deinen Charakter ausgewürfelt und dann 10% der Zeit bist du gestorben. Das war schon ziemlich witzig auf der Meta-Ebene. Also ich glaube, in 10 Jahren wird die mal eine richtig bekannte Rollenspielautorin werden, wenn die es weitermacht. Und wir testen jetzt noch was, quasi noch ein Getränketest. Und zwar, die Manticon ist ja generell dafür berühmt, dass sehr viel getrunken wird. Und dieses Jahr gab es sogar ein eigenes Bier, nämlich das Mantibräu.
Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Manticore ist dafür berühmt, dass da gesoffen wird. Stimmt das so? Ich meine, du hast jetzt gerade so schön die positiven Aspekte herausgehoben.
Ja, also
jetzt beschreibst du einen Saufgelag. Ist das so? Ist das
wirklich? Ich war ja jetzt zum dritten Mal da und gerade so zu späten Abendstunden. Ich meine, das Bier ist umsonst, weil du hast es ja schon bezahlt. Flatrate.
Es gibt eine Bierflatrate. Ja, dann ist das.
Es gibt eine Getränke-Flatrate.
Zünftig. Genau. Man muss ja nicht gleich sagen, dass da eine Orgie stattfindet.
Nein, aber es wird schon gerne getrunken.
Okay.
Und es gab für jeden Besucher Mantibräu-Flaschen. Was haben wir denn Schönes? 5,5%, steht aber nicht da, was für Bier es ist. Ich trinke ja sonst eigentlich kein Bier, aber extra für den Podcast ist mir nichts zu schade und ich koste mal.
Ja, was ist im Bier denn so drin?
Stimmt, was steht drauf? Warte, Wasser, Malz, Hopfen und Hefe. Gebraut nach bayerischem Reinheitsgebot.
Ach so, das ist ja... Na.
Ja, ist halt so ein Promobier, aber mal gucken, wie es schmeckt. Sogar mit Plopflasche, also das könnte jetzt etwas lauter werden. Nee, doch nicht, es war nicht so laut, wie ich dachte.
Ja, Gott sei Dank.
Mal gucken. Es riecht würzig.
Jetzt überlegen wir uns mal, was das für ein Gewicht hat, wenn Philipp über Bio urteilt. Schmeckt nach Bier, richtig?
Doch, es ist überraschend süffig.
Ober, unter.
Gott, ich habe über Bier noch weniger Ahnung als über Kaffee. Also
das ist ein Pilz. Schankbier.
Das glaube ich schon, ja. Also es ist würzig, aber es ist angenehm süffig. Also ich muss sagen. Doch, ist gut.
Schmeckt es wie Becks oder wie Jever?
Ich glaube nichts von beiden. Allerdings, da ich so wenig Bier trinke, kann ich das nicht sagen. Und wenn, ja. Ich bin eher der Weizentrinker. Deswegen kann ich da leider nicht dazu sagen.
Ich schaue mir immer nur im Supermarkt die Kästen an.
Willst du auch einen Schluck?
Nö.
Du bist noch weniger Biertrinker als ich.
Bei mir ist dann die Intonation weg. wenn ich dann noch die schwierigen Stellen über die schwierigen Kadenzen dann will, in der Sopranstimme, dann geht das mit Alkohol nicht.
Ach so.
Habe ich ganz früh festgestellt in meiner Karriere als Sänger.
Ah, okay. Und dann bin ich gestern noch spontan weggefahren und war dann auf der Redcon in Limburg. Das ist auch eine Verlagscon und dieses Mal vom Ulysses Verlag, wo sie halt vor allen Dingen ihre neuen Produkte vorgestellt haben. Es gab sehr viele Spielrunden, die gerade von den DSA halt, weil das halt Ulysses ist, aber auch andere. Ich habe eine Runde Geh nicht in den Winterwald gespielt, dieses Erzählspiel von System Matters. Das hat echt viel Spaß gemacht. Und es ist ja eigentlich so ein Grusel-Horrorspiel, aber wir waren eine sehr, sehr, sehr amüsierte Runde. Deswegen war das mehr so satirisch. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Und ich habe tatsächlich mal DSA 1 gespielt.
Wie? Was meinst du damit?
DSA ist ja mittlerweile in der 5. Edition.
Ja, ja.
Wir haben quasi das Originale vom...
Das, was ich auch kenne.
Ja, genau.
Welches Abenteuer habt ihr denn gespielt?
Oh Gott, wie hieß denn das? Ich kann es ja nicht genau sagen. Wir waren irgendwelche Krokodilsmenschen, die klein gezaubert wurden und mussten versuchen, wieder groß zu werden, indem sie in so einen Magierturm eindringen.
Aha, das habe ich leider nicht gespielt.
Das System an sich, muss ich sagen, ich fand es jetzt gar nicht mal so schlecht, wie immer alle sagen, dass es irgendwie DSA 1 so schlimm wäre. Aber es hat schon sehr, sehr viel auf Spielleiterwillkür gesetzt. Sodass gerade irgendwie, wenn wir kreative Ideen hatten, wie man Rätsel lösen kann oder so, dass es alles nicht galt. Und wir mussten halt den Weg nehmen, den das Abenteuer vorgegeben hatte.
Das lag aber dann am Abenteuer selber. Dass es so linear gestaltet war. Das.
Ja, genau.
Ja, aber wenn du einen Spielleiter hast, der da flexibler ist, dann...
Aber da war es erpicht darauf, dass es
nach
Schema F gelöst
wird. Das war museal, die Vorstellung quasi, okay.
Ganz genau. Mhm. Aber doch, das war eine schöne Veranstaltung. Im Gegensatz zum Manticon war es auch sehr schön klimatisiert. Das war in der Stadthalle in Limburg. Generell ist ja Limburg sehr schön. Ich bin auch mal ein bisschen durch die Stadt gegangen, habe mir die Altstadt angeguckt, den Dom natürlich. Ja, war schön. Und ich habe den Dorp getroffen, also unseren Konkurrenz-Podcast. Unseren befreundeten Podcast, ganz genau. Und da kann ich quasi noch einen kleinen Test machen. Und zwar hat der Dorpcast jetzt eigene Fanshirts. Ich habe mir ein eigenes gekauft. Und zwar das Fluff-Siegshot vom Team Thomas. Einfach, weil es cooler aussieht, weil theoretisch bin ich spieltechnisch ja im Team Michael. Qualität ist gut, muss ich sagen. Trägt sich gut. Die Schnittform, das sind ja auch immer so, wie soll ich sagen, so No-Name-Shots quasi, die dann halt bedruckt werden von der Merch-Firma. Und Schnittform ist ein bisschen seltsam, muss ich sagen. Allerdings habe ich auch andere Fanshots, die diese T-Shirt-Marke haben. Das liegt einfach an der Marke, muss ich sagen. Es ist irgendwie dafür für meine Größe zu lang und zu eng.
Ja.
Alle anderen No-Names-Shirts, die dann halt bedruckt werden, die gleiche Größe haben, sind wesentlich anpassungsfähiger. Aber ich denke, das vielleicht leert sich noch ein bisschen aus oder so und zieht sich ein bisschen zusammen in der Länge. Ich weiß es noch nicht. Mal schauen.
Wenn es einläuft, dann ist es richtig auf Körper.
Aber das Design ist wirklich cool. Also die haben sich wirklich Mühe gegeben. Und ich werde es in die Shownotes packen. Der Thomas macht ja auch so ein bisschen Videoarbeit und der hat halt so ein super, super geiles, ironisches Werbevideo dazu gedreht.
Ja.
Wenn du das gesehen hast, musst du dir auch so einen Shot kaufen, weil es echt cool ist.
Nee, ich finde auch, das ist ja tatsächlich meine Aussage. Ne?
Mhm.
Fluff siegt, das unterschreibe ich ja gleich mit. Apropos unterschrieben ist es auch.
Ganz genau.
Also man denkt, was hat er sich besabbert? Nein.
Thomas und Michael haben mir immer einen Spruch draufgeschrieben und natürlich ihre Autogramme draufgegeben. Und damit ist dieses Shot sozusagen einzigartig und wird irgendwann im Wert steigen und wir werden reich.
Ja, ist nur nicht Date geeignet. Wenn Philipp dann da rumrülpst vor Nervosität und dazu noch der Schlabber auf dem T-Shirt, also dieses T-Shirt besser nicht anziehen.
Genau. Wo wir gerade bei den Conventions sind, es stehen zwei neue Conventions an, die... ich finde es so interessant, dass man sie nennen sollte. Auf der einen sieht man uns wahrscheinlich sogar, nämlich dem Schweinfurter Fantasy Festival. Ist in Schweinfurt, ist vom 29. bis 30. September. Ist immer eine schöne und doch für Franken auch große Veranstaltung. Und die suchen aktuell noch Spielleiter, weil das ist noch nicht ganz so ausgelastet. Es gibt auch immer Brettspiele und Tabletop-Turniere und Kartenspiele und alles. Also lohnt sich und auch das Essen ist gar nicht mal schlecht. Und dann noch zwei Wochen später, vom 12. bis 14. Oktober, ist die Alunken-Con. Wer eventuell mal meinen Blog gelesen hat, das ist die Con, die fast jedes Jahr gewinnt, den Con des Jahrestitels. Die ist halt sehr gut organisiert. Dadurch, dass du die Spielrunden zum Beispiel online einträgst und kannst dich schon fest eintragen dafür. Und die machen sich halt auch immer viel Mühe. Die haben immer ein Thema. Ich glaube, dieses Jahr ist es Piraten. Und dekorieren halt komplett ihr ganzes Jugendhaus nach diesem Motto. Die Organisatoren, die laufen halt auch alle in den passenden Kostümen rum. Also die machen sich schon echt Mühe dafür. Also kann ich beides sehr empfehlen.
Das heißt, es ist nicht nur leidenschaftlich von der Gestaltung, sondern es befriedigt auch die etwas zwanghaften Vorstellungen von unserem Rollenspielerpublikum, dass das alles wirklich dann stattfindet, wann man das gebucht hat. Ja, richtig?
Ganz genau.
Ist das so?
Ganz genau.
Ja, das ist auch vielleicht ein kleiner Vorgriff auf das, was da noch kommen mag.
Möglicherweise, aber zuerst kommt die allgemeine Medienschau.
Irgendwann, bevor wir bevor wir Brustschmerzen kriegen und ins Altersheim, was mir nicht leisten kann, gehen. Philipp geht ja in Rente, wenn er 86 ist. Ich muss wahrscheinlich noch ein bisschen länger arbeiten. Dann werden wir darüber diskutieren müssen, wo die Leidenschaft geblieben ist. Wo ist die Leidenschaft geblieben? Also mit 86. Aber auch jetzt kann man sich das schon fragen. Im Rollenspiel, in dieser schnelllebigen Zeit, wo ist die Leidenschaft geblieben? Gehört das Abenteuer, das du jetzt vorstellen wirst, mit zu den leidenschaftlichen Anliegen in diesem Jahrtausend?
Was für eine großartige Überleitung. Ich habe ja vorhin schon bei Manticon gesagt, dass ich eigentlich keine Abenteuer selber schreibe, weil ich nicht ganz so kreativ bin, sondern immer auf Kaufabenteuer zurückgreife. Und ich habe letztens ein Abenteuer bekommen, was wirklich, wirklich großartig ist. Und zwar Im Rücken des Feindes für Splittermond. Von Mike Rützwick Groß. Der arme Junge hat einen ganz schlimmen Nachnamen. Das ist das fünfte Mondsplitter-Abenteuer für die Einsteigerbox von Splittermond. Kann man aber auch so spielen. Und das ist ein an einem Abend durchspielbares Einbruchsabenteuer inklusive einer epischen Endschlacht. Und es geht im Prinzip darum, dass Graf Radonis, das ist so ein bisschen, ein bisschen naiver Monarch, würde ich sagen, der wollte seine Burg mit Söldnern sichern, aber die sind dann einfach mal zum Feind übergelaufen und haben ihn aus der Burg rausgeschmissen. Und die Spieler kommen vorbei, der fasst natürlich sofort Vertrauen, wie es halt so sein muss. Und die Spieler sollen jetzt halt quasi die Söldner aus der Burg rausschmeißen. Es wird alles noch ein bisschen epischer, weil in der Burg ist noch ein riesengroßer Kampfgolem, der quasi so eine Wegfahrsperre hat. Die müssen die Spieler quasi entriegeln.
Ja.
Und dann tut im Prinzip der Kampfgolem komplett alles vernichten.
Darf ich dich mal kurz noch fragen? Diese Spielergruppe, ist das die Verstärkung für die Burg oder bereiten die Burgbesatzung auf den Angriff vor, so 7 Samurai-mäßig zum 100. Mal?
Nee, also der Graf Radonis ist ja aus der Burg rausgeflogen.
Ach so.
Und die sollen quasi jetzt zurückerobern, die Burg.
Ach.
Ja.
Zu siebt, zu sechst.
Zu fünf, zu vier, zu dritt, ja. Zu zweit, genau. Genau.
Das geht dann natürlich nur mit Hilfsmitteln.
Genau, indem sie halt diesen riesen Golem aktivieren. Das sind 4 Kapitel, die haben jeweils 2 bis 4 Einzelszenen und so einen typischen Abenteueraufbau. Im ersten Kapitel tust du halt mit diesem Graf labern und den Auftrag annehmen. Im zweiten Kapitel sammelst du halt Informationen, wie du in die Burg am besten reinkommst. Im dritten Kapitel hast du dann halt diesen Einbruch und im vierten Kapitel hast du dann die Endschlacht, wo dann halt dein riesen Golem alles platt macht. Es ist sehr leicht zu leiten, es ist wirklich so aufgebaut, dass man auch als Einsteigerspielleiter schnell reinkommt und vor allen Dingen auch, dass jeder Charakter, also du hast ja in der Gruppe nicht immer nur Einbruchscharaktere, du hast auch mal Kämpfer und du hast Diplomaten und Händler und sowas, und dass wirklich jeder Charakter in diesem Abenteuer seinen Moment bekommt, wo er mal richtig glänzen kann. Und du hast auch viele Stellschrauben, um das Abenteuer an die Fähigkeiten der Gruppe anzupassen, um es ein bisschen leichter zu machen, um es ein bisschen schwerer zu machen. Es ist ein kleines Heftchen, kostet nicht mal 8 Euro, vom Uhrwerk Verlag, 32 Seiten, mit schönen Zeichnungen, kann ich wirklich empfehlen. Für einen Abend oder für eine Convention ist das wirklich ein sehr, sehr gutes Abenteuer.
Jetzt inhaltlich noch mal eine Frage. Das Zentrum der Geschichte scheint ja die Aktivierung von dieser Atombombe da zu sein.
Ja, genau.
Das heißt, das wird die Hauptschwierigkeit sein, das in Bewegung zu setzen, das Teil.
Das ist so das große Ziel, genau. Ja.
Also dann auf dem Wege dahin müssen alle möglichen auch Rätsel gelöst werden.
Du musst halt überlegen, wie du am besten an die Steuerung für diesen Golem rankommst. Also du kannst dich irgendwie einschleichen, du könntest natürlich auch einen Angriff wagen oder keine Ahnung, die Mauer hochklettern oder Leute erpressen. Also du bist recht frei in den Möglichkeiten, die du hast.
Sobald das Ding gezündet ist, ist der Ausgang des Abenteuers klar?
Relativ, weil dieser riesen Golem ist im Prinzip...
Also Atombombe.
Ja, im Prinzip schon.
Okay.
Also wirklich ein sehr schönes Abenteuer. Also als wir das Probe gespielt haben, ich weiß gar nicht, ich habe mal 4 Stunden gebraucht. Es könnten auch 5 gewesen sein. Bin mir nicht ganz sicher. Aber ja, kann ich wirklich nur empfehlen.
Liebe Hörer, in der Rubrik Bildgeschichte heute die Faust des
So, ich habe hier 3 kleine, schmale Heftchen, die sich irgendwie lustig anfühlen. Sehr, sehr, sehr schmal. Ich denke mal, sind da höchstens so 10 Seiten. Erreicht damit nicht mal so ein Marvel-Heftchen, ne? So ein Weekly oder so. Aber, was einen erwartet, der Marco Felici, der zeichnet in einem sehr eigenartigen Underground-Stil. Der macht das, ich glaube, der ist irgendwie assoziiert mit Bullfish. Ne, da haben wir die auch aufgestöbert in Erlangen.
Ja, genau,
ne, Comics. Und ich konnte nicht widerstehen, einfach aufgrund der kruden, grotesken Machart. Also das ist Schwarz-Weiß-Comic. Es ist ja noch keine Graphic Novel, sondern es ist halt so ein Graphic-Heftchen. Und mich erinnert das tatsächlich auch... was das für Gefühle auslöst, wenn etwas nicht so markttypisch gemacht ist, ist ja etwas, was mich ansprechen kann. Also dadurch wird es besonders, also so wie Stop-Motion-Technik in King Kong-Filmen oder sowas, in alten Gruselfilmen oder so, ein schlechter Effekt ist ein guter Effekt. Und der hat auch durchaus eine Menge Fans gefunden. Das ist eine Xule-Geschichte. Im Grunde ist da nur so ein Schlechter mit 2 Messern unterwegs. Leider muss man auf die Fortsetzung immer Jahre warten. Wie gesagt, das ist wirklich jemand, der nur zeichnet, wenn er gerade Bock hat. So scheint es zu sein. Anders kann man die Entstehungsgeschichte nicht verstehen. Also, ich glaube, es hat jetzt so 3-4 Jahre gedauert, bis diese 3 Hefte rausgekommen sind. Die Faust des Cthulhu 1, 2, 3. Erster Teil Opfergaben, zweiter Teil Offenbarung, dritter Teil Untergang. Wie gesagt, schaut euch das mal an. Ich glaube, das kann man auch alles online zumindest mal anteasen. Es lohnt sich schon. Mich hat so ein bisschen an so kleine Comics aus den Jehovas Zeugen Wachturmheftchen erinnert. Auch, weißt du, so dieses, die sind so grotesk, dass sie einem irgendwie so ein mulmiges Gefühl geben, wenn die Welt geht unter.
Ich habe gerade ein mulmiges Gefühl, was für seltsame Zeitungen du liest.
Ja, ja. Ich habe sogar in der Verwandtschaft, die Tante meiner Frau, die ist in dem Verein, aber die ist mehr so ein Luxusmitglied. Also die würde sich nie auf die Straße stellen.
Die arme Frau, wir müssen sie retten. Jetzt kommt noch ein letzter Medienschautitel. Der wahrscheinlich die längste und bemühteste Überleitung zu dem ersten großen Themenkomplex ist, die wir jemals hatten. Und zwar möchte ich über...
Die angestrengteste mit Verrenkungen.
Ganz genau. um nochmal einen Rückblick zu bringen auf die letzte Podcast-Folge und dann auf die Manticon. Wir haben ja damals den Witz gemacht, dass du dran schuld bist, dass ich ein schlechtes Date hatte.
Wer?
In der letzten Folge.
Ich bin schuld?
Hör mal die letzte Folge an, da haben wir drüber geredet.
Ich bin zwar katholisch getauft, aber ich bin aus dem Verein lange raus. Also ich kenne das gar nicht mehr, das
Konzept. Und darüber wurde ich tatsächlich gefragt, auch auf der Manticon von einem aufmerksamen Hörer. Anscheinend hört jemand sehr genau zu, das ist sehr schön. Aber um jetzt weiterzugehen. Natürlich ist das Leben nicht immer schlecht. Manchmal hat man auch sehr, sehr gute Dates. Ich zum Beispiel. Und habe eine wunderbare Frau gedatet und wir haben uns unterhalten, tatsächlich über Gedichtbände, was man halt bei Dates so macht. Und zwar über Milk and Honey, auf Deutsch Milch und Honig. Das ist ein Gedichtband von Rupi Kaur. Ich rede jetzt über diesen, obwohl er eigentlich nicht nerdig ist, weil tatsächlich mich diese Gedichte wirklich angesprochen haben und man wirklich sehr viel drüber nachdenken kann. Ich mache es doch nur ganz kurz. Und warum ich darüber rede, werdet ihr gleich sehen. Das ist jedenfalls in den USA voll der Mega-Bestseller. Und es geht um die Erfahrung.
Warte mal, du unter Trump werden Gedichtbände zu Mega-Bestsellern. Ach, das ist ja mal was, ne? Das ist ja. Der wird auf jeden Fall wiedergewählt, der Mann.
Tatsächlich, und es geht halt um Erfahrungen von der Autorin mit Gewalt und Verlust und Missbrauch und Liebe und Feminismus. Das sind. Das ist ein schöner Lyrikband mit kurzen, sehr ungereimten Texten. Das ist teilweise echt beeindruckend, wie man teilweise nur mit zwei Sätzen, keine Ahnung, wo 8 Wörter drin sind oder so.
Haiku.
Wäre fast schon Haiku-Größe, genau. Ein richtig, richtig Gedicht schreiben kann, was einem zum Nachdenken und Reflektieren anregt. Ist erschienen im Lago Verlag, hat 208 Seiten, kostet 14,99 und das ist jetzt die Überleitung.
Du willst jetzt kein einziges Gedicht, nicht mal zwei Zeilen daraus vorlesen, damit man sich einen Eindruck davon machen kann, was er erwartet.
Nein.
Oder sind die so unterschiedlich, dass...
Erstens sind sie so unterschiedlich,
pass auf. Erstens, und so Gesamtding.
Die sind erstens so unterschiedlich, ja? Teilweise sind sie mit grafischen Verzierungen noch intensiviert. In ihrer Wirkung, die kann man natürlich nicht zeigen bei einem Podcast.
Ja.
Und vor allen Dingen, was der Hauptgrund ist, ich habe die englische Ausgabe mir gekauft und du weißt, wie mein Englisch ist. Das würde nicht gerecht werden, der Qualität der Texte.
Aber wenn du, es hört sich so ein bisschen so an, als das sind, die sind nicht immer positiv, diese Gedichte?
Die sind negativ. Also ich habe, glaube ich, noch nie ein Buch gelesen, wo ich mich nach jeder Seite, die ich gelesen habe, so schlecht gefühlt habe.
Das ist so.
Aber es ist ein gutes Schlechtfühlen.
Das Gefühl, was ich immer hatte, wenn ich die Gedichtbände auf den Schulklos gelesen habe. In der Schmiede auf dem Klotze liegt eine breitgeschlagene und so weiter. Fahrradklingel, ne? Kennst du ja. Ist das so? Diese Gefühle kriegt man da, dass man sich waschen und duschen will?
Nein. Was du meinst, ist ja Fremdschämen für jemanden, der irgendwelchen Mist gemacht hat. Und hier fängst du wirklich an zu reflektieren und fängst auch an, dein eigenes Verhalten gegenüber anderen Menschen zu hinterfragen.
Ach, das ist dieser Trend, den ich trotzdem verabscheue, dass man auch immer wieder Romane findet, wo es darum geht, die Schmerzgrenze des Lesers immer weiter rauszuschieben. Geht es so in die Richtung? Zu gucken, was ist menschlich überhaupt ertragbar, um dann irgendwie dann zu einer Wandlung.
Nee, ich glaube, wir meinen nicht dasselbe.
Also wie immer.
Wie immer. Ganz genau. Aber jeweils, das ist jetzt die Überleitung, weil, wie gesagt, das ist ein feministischer Gedichtband und wir kommen jetzt zu einem größeren Themenkomplex, zu einer ganz großen deutschen feministischen Autorin, nämlich Judith Vogt. Das ist eine Feministin, wie gesagt, und mehrfach preisgekrönte Autorin, die mit ihrem Mann Christian Vogt tolle Romane und Rollenspiele schreibt. Und wir haben jetzt extra dieses Thema rausgesucht, weil die eine tolle Aktion gemacht haben. Und zwar haben die für Scherbenland den Deutschen Rollenspielpreis gewonnen. Und alle Einnahmen, die bis Ende August durch Scherbenland generiert werden, werden an Ärzte ohne Grenze gespendet. Und quasi, um ein bisschen Werbung dafür zu machen, dass es wirklich gutes Zeug ist, haben wir jetzt diesen Themenkomplex angefangen.
Es gibt übrigens auch andere karitative Projekte, wo es sich auch lohnt, die zu unterstützen.
Genau, wie letztes Mal zum Beispiel vom Dorpcast, Ihr Name ist Mensch. Das
Jawohl.
Wirklich gute 1-6 Freunde Rollenspiel-Detektivabenteuer.
Ja.
Okay, aber wenn wir schon drüber reden, kommen wir ganz kurz zu Scherbenland. Und zwar ist es ein Gunpowder-Fantasy-Setting für Fate. Die Spieler verkörpern Mitglieder eines Wolfsrudels. Das ist eine Eliteeinheit im zaristischen Russland zur Zeit Napoleons. Wohlgemerkt in der Fantasy-Variante, weil es auch Hexen gibt und so. die halt gegen Intrigen, gegen Zauberer und gegen die bösen Franzosen kämpfen. Mit Degen, Muskete und magischen Wortzeichen. Das sind 88 Seiten, davon ist die Hälfte Settingbeschreibung, der Rest sind so Regeln und ein paar Beispielabenteuer und Beispielcharaktere. Das ist cool gemacht, das ist im Selbstverlag. Man muss ehrlich zugeben, es sieht auch aus wie Selbstverlag, aber der Inhalt stimmt halt.
Kannst du einmal ein paar Merkmale nennen?
Und was mir stark aufgefallen ist, zum Beispiel die verwendeten Bildmaterialien sind ganz wild zusammengewürfelt. Das ist, glaube ich, so das Hauptaugenmerk, wo du das merkst.
Aber das hier würde, also ich höre da jetzt raus, Self-Publishing muss automatisch bedeuten, dass es kein gutes Qualitätsmanagement gibt.
Das wollte ich damit nicht sagen. Aber man sieht jetzt zum Beispiel, dass es nicht wie bei so einem großen Rollenspielverlag oder so ist, der halt erstmal richtig viel Budget darin investiert, dass du auf jeder zweiten Seite irgendwie eine großflächige, extra für dieses Rollenspielbuch produzierte Illustration hast. Mhm. Es gibt auch Illustrationen, die wirklich gut sind, die für das Rollenspielbuch sind, aber manches wirkt auch ein bisschen halt zusammengewürfelt.
Man könnte das ja vermeiden, wenn das wirklich so ist und dann negativ auffällt, ist es dir negativ aufgefallen.
Ja. Sagen wir so, im Vergleich zu anderen Fate-Produkten fällt es stark auf. Ja. Ich habe allerdings auch schon andere Rollenspiele gesehen, bei denen es noch viel schlimmer ist.
Die dann professionell waren.
Ja, durchaus. Ja.
Also, aber wie gesagt, es gibt ja so viele Leute, die zeichnen. Da kann man ja auch sich vorher einfach ein bisschen mehr Zeit lassen, die dann auch zu finden und dann billig einzukaufen.
Ne? Ja, aber ich glaube, das war so ein Herzensprojekt, wo nicht.
Das musste raus.
Wo nicht so viel Budget war.
Raus.
Genau. Kostet 14,95 € als Taschenbuch oder 6,99 € als PDF. Und wie gesagt, das Geld wird bis Ende August gespendet. Also kann ich schon aus moralischen Gründen unbedingt eine Kaufempfehlung geben. Schön. Und passend dazu, im selben Setting wie Scherbenland ist ein Roman erschienen. Und zwar heißt der Die 13 Gezeichneten, sogar bei. Jetzt muss ich kurz gucken. Wie der heißt Bastei Lüppe, also sogar einen richtig großen Verlag. Der spielt auf einem anderen Teil der Welt und da geht es um die Stadt Sygna, die ist berühmt für ihre Handwerkskunst, da die Gilden magische Zeichen beherrschen und diese magischen Zeichen verbessern quasi alles, was die Handwerker produzieren. Also zum Beispiel wird ein einfacher Holzzaun oder so, magisches Zeichen drauf, ist Stahl hat zum Beispiel.
So wie so ein Aufbau-Strategiespiel, ein Upgrade ist das.
Ja, genau. Aber halt richtig mächtige Upgrades. Oder wenn du einen Liebesbrief schreibst und da kommt noch so ein magisches Zeichen drauf, dann hast du 100% Erfolgsquote. Das wäre schön, wenn du das in echt hättest, ne?
Naja.
Ja. Naja, jedenfalls, das will auch der aquinzische Kaiser haben, diese Kunst, und erobert die Stadt deswegen. Weil halt der Gildenrat sich nicht einig ist und einfach mal die Tore aufmacht, damit der Kaiser rein kann, was nicht so die kluge Idee ist. Und der Protagonist dieses Romans ist der Goldfechter David, der zur falschen Zeit am falschen Ort ist und dann von einer Rebellengruppe zwangsrekrutiert wird.
Was für ein Fechter?
Ein Goldfechter.
Goldfechter.
Das ist auch so eine Gilde da.
Okay.
Die halt mit Mantel und Degen kämpfen.
Ja.
So ein bisschen Richtung Gladiator vielleicht.
Nicht Musketier.
Nee, kein Musketier.
Also, ja. Richtung Gladiator.
Ja, also die kämpfen so für andere. So,
Söldner halt.
Nicht unbedingt Söldner.
Gedungene Mörder.
Es ist so, sie sind so Duellstellvertreter. Das trifft's gut. Duellstellvertreter, genau.
Sekundanten.
Ja, genau. Mhm. Ganz genau. Naja, jedenfalls wird er halt von dieser Rebellengruppe zwangsrekrutiert und die Rebellen versuchen halt herauszufinden, was die Besatzer in den verfallenen Katakomben unterhalb der Stadt zu erkunden.
Was mag es da wohl geben in den Katakomben?
Das wäre ein Spoiler zu sagen, aber ist episch.
Ja, glaube ich. Wahrscheinlich so Gummibärchen, die man vorher in Mineralwasser aufgelöst hat. So richtig schleimige Monster.
Nee. Das ist nicht sowas.
Ist das auch wieder so ein Fate? So eine Fate-Geschichte? Nee.
Das ist ja ein Roman, also keine Fate-Geschichte.
Ach, ich habe gerade dann wohl total... Blackout gehabt, die letzte Viertelstunde.
Du musst mehr Kaffee trinken. Ja, wir haben für dieses Mal für die Vorbereitung des Podcasts irgendwie 2 Stunden gebraucht und sind schon ein bisschen vom Energielevel runtergefallen.
Kleiner Exkurs noch. Ja, also du darfst nicht vergessen, die Hitze hat uns mürbe gemacht.
Ja, das ist...
Glaubst du, ist Fate sowas wie das D&D von jetzt? Ist das im Moment das System? Das System?
Ich glaube, das System für Leute, die kein D&D wollen.
Okay. Das Mensch ärgert dich nicht, der Rollenspieler.
Ne, das ist, glaube ich... Nee, nee, nee.
Das Monopoly der Rollenspieler.
Ich überlege gerade, was so ein passender Vergleich wäre.
Das Cluedo der Rollenspieler. Das Malefiz der Rollenspieler. Du musst jetzt, das war ein Exkurs. Philipp ist auch wirklich exkursiert.
Okay.
Exkludiert und explodiert.
Wir sind diesmal so unfokussiert. Also, komm mal zurück. Ja, die 13 Gezeichneten, muss ich sagen, hat mich in ihren starken, aber auch in ihren schwachen Momenten sehr erinnert an eine moderne Streaming-Dienstserie. Das heißt, jedes Kapitel entspricht sozusagen einer eigenen Folge.
Im Moment gibt es doch nur einen. Was soll denn das? Du kannst es auch gleich sagen.
Was? Nö, es gibt mehrere
Streaming-Dienste. Ja, aber Streaming ist doch jetzt nur Netflix.
Also nö, im nö, Moment, nö.
Jetzt kommt das, demnächst wird es kommen.
Amazon Prime gibt es zum Beispiel jetzt noch.
Die deutsche Branche ist voll dran. Die wollen jetzt richtig rausklatschen demnächst. Also die wollen in Konkurrenz gehen. Aber wenn du die Leute auf der Straße fragst, ne, wer ist das? Zeigst du ein Bild von Erich Honecker. Dann sagen sie was anderes. Heino oder so. Aber genauso ist das mit Netflix.
Ich habe noch nicht ganz verstanden, was du mir eigentlich sagen möchtest.
Aber die Hörer, du darfst unsere Hörer nicht unterschätzen. Die verstehen mehr, als wir meinen. Also auch mehr, als wir gemeint haben.
Okay, darf ich jetzt weitererzählen endlich?
Ja.
Okay. Also jedes Kapitel entspricht sozusagen einer Folge der Serie, welche sich mit einem konkreten Problem befasst. Nur als Beispiel ein, die erste Folge, das erste Kapitel, handelt zum Beispiel komplett Davids Heldenreise ab. Also dieses Konzept einer Heldenreise. Und mit jedem Kapitel jeder Folge schreitet halt der Metaplot voran und die verschiedenen Handlungsfäden verzahnen sich immer mehr. Und dazu gewinnen die Protagonisten, die übrigens sehr divers sind, und der Antagonist mehr an Tiefe. Und man merkt einfach, dass das Autorenpaar, also Judith und Christian Vogt, sich auf den fast 600 Seiten wirklich Zeit gelassen haben, ein glaubwürdiges und nachvollziehbares Setting zu kreieren. Der Mittelteil hat manchmal ein bisschen Längen und ich habe es auch eher so kapitelweise gelesen, nicht so am Stück gebinge-readet oder gebinge-watched sozusagen, aber es ist insgesamt doch sehr unterhaltsam geschrieben. Und vor allem atmosphärisch geschrieben, also man merkt, dass die Autoren wirklich gut schreiben können.
Das ist schon ein Prädikat, wenn du das sagst, der eigentlich das Querlesen gewohnt ist, dass dich dieses Buch dazu verleitet, tatsächlich zu lesen. So wie wir normale Leute das tun. Das ist schon was.
Ja, ja. Also ich kann es durchaus und guten Gewissens empfehlen. Von Basta Lüppe für 10 Euro, kostet als Taschenbuch, also 14 Euro, und 592 Seiten. Und die Serie im Prinzip bekommt eine zweite Staffel, also ist ein neues Buch schon angekündigt.
Hätte auch nicht mehr sein dürfen, ne? Mehr Seiten, oder?
Ja, es hätte einfach ein bisschen kürzer sein können.
Okay.
Aber ich bin jetzt persönlich ja sowieso nicht unbedingt der Fan von so epischen, langen Fantasy-Romanen.
Du meinst so Bücherregale.
Ja, genau. Ganz genau. Und um jetzt das Thema Judith Vogt noch abzurunden, die hat jetzt einen eigenen Rollenspiel-Podcast mit Lena, heißt ihre Partnerin. Und zwar geht es darum, um Rollenspiel aus Frauensicht. Zum Beispiel waren die Themen schon Frauen in der Rollenspielszene und auch Gleichberechtigung in der Rollenspielszene. Und da frage ich dich natürlich, ganz provokativ, braucht man sowas überhaupt?
Bevor ich das beantworten kann, wollte ich mal mitteilen, dass wir uns schon sehr lange Gedanken machen, wie wir die Inhalte unseres Podcasts mehr auf unsere Zielgruppe, die vielleicht etwas anders aussieht als die vorhandene Zielgruppe von einem Rollenspiel-Podcast, der wir ja nicht ausschließlich sind. Dieser Satz wird so Thomas Mann-like und ich habe auch in der Mitte nicht mehr ganz gewusst, worauf es hinausläuft. Aber wir haben schon länger vor, den Bechdel-Test einzuführen, den Bechdel-Test oder wie auch immer man das kennt. Das ist der Bechdel-Test, der hat seine Wurzeln in einer Comic-Reihe der US-amerikanischen Zeichnerin und Autorin Alison Bechdel. Bechdel erinnert mich immer so, hat die nicht mal Big Brother oder sowas moderiert oder ist es irgendwie sowas unter uns mäßig oder irgendwie so ein Privatsender?
Du schweifst zu sehr ab.
Ja, okay.
Mach weiter.
In dem darin enthaltenen Comic The Rule aus dem Jahre 1985 lässt sie eine Protagonistin die Regel aufstellen, nur noch Kinofilme zu schauen, sofern sie drei Bedingungen erfüllen. Erstens, es gibt mindestens zwei Frauen, die einen Namen haben. Zweitens, sie unterhalten sich miteinander. Und drittens, sie sprechen über etwas anderes als einen Mann. So, jetzt ist das ja noch lange, wenn ein Film diese Kriterien erfüllen sollte, ist das ja noch lange kein Film, in dem Frauen gleichberechtigt behandelt werden, inhaltlich und so weiter, ne, von einer Minuten. Mhm. Wir wollten das ja mal gerne auf alle unsere Medien übertragen, ob die grundsätzlich diesen Test bestehen könnten. Es ist tatsächlich so, dass fast kein Hollywood-Film diesen Test
besteht. Das ist eigentlich traurig, weil das eigentlich wirklich einfache Anforderungen sind.
Niederschwellig kann man das nennen. Kein Star-Wars-Film erfüllt dieses Kriterium.
Nicht mal Rogue One, obwohl der eine starke weibliche Hauptfigur hat.
Ja, oder auch der neue nicht, wo die sogar richtig böse ist.
Genau.
Ne? Das kann sein, dass wir euch in Zukunft mit diesem Test, dem unaussprechlichen Test, nerven werden. Und dass wir auch vielleicht in Zukunft auch mal eine Podcast-Folge machen werden, wo wir ausschließlich Autorinnen besprechen werden. Ne? Das ist zumindest der Plan.
Und vor allen Dingen auch zu Wort kommen lassen.
Ja, das ist noch die Frage, ob Philipp das zulässt.
Wieso ich? Natürlich.
Ja, du lässt mich mal nicht.
Du redest ja auch die ganze Zeit sowieso rein. Ist egal, ob ich dich zu Wort kommen lasse. Ja. Aber um gleich zurückzugehen, die 13 Gezeichneten würden diesen Bechdel-Test problemlos bestehen.
Das ist ja schon mal was. Das ist doch schon mal was. Ich meine damit, wenn Frau das schafft, warum soll Mann das nicht schaffen?
Genau.
Aber deine Frage zielt ja noch viel weiter ab. Du meinst, wie sieht eigentlich die Rollenspielszene aus? Wer bestimmt das und so weiter? Also mir ist das mal exemplarisch aufgefallen, wie Fantasy überhaupt funktioniert. In dem von Peter Jackson produzierten Dreiteiler, ich weiß nicht, ob den mal jemand gesehen hat, am Ende steht dann so die Übriggebliebenen, stehen auf so einer riesigen Burg und haben alle Araber und ausländisch aussehenden mit russischem Akzent und die auf Olifanten reiten, haben sie gekillt und übrig bleibt ein kleiner Genpool von arischen Asen und Wanen, mit denen man dann die Welt neu bevölkern kann. Und das ist im Kino keinem aufgestoßen. Ich habe gedacht, stehe ich jetzt auf und mache den deutschen Gruß oder was? Du weißt, von welchem Film ich spreche.
Das Witzige daran ist tatsächlich, dass genau diese Filmreihe, genau was du jetzt sagst, auch in der ersten Folge von Judiths und Lenhards Podcast so auseinandergenommen
wird. Nein. Doch. Die Frauen, die sind wirklich intelligent.
Ich muss erst mal sagen, wie der heißt.
Also wenn jemand so intelligent ist wie ich, dann ist er intelligent. Wenn jemand wie Philipp noch intelligenter ist wie ich, dann ist er doof. Ganz klar.
Der Podcast heißt Gender Swap Podcast und natürlich werde ich ihn verlinken in den Shownotes.
Wahrscheinlich heißt er Gender Swap.
Ja, wahrscheinlich, aber ich kann kein Englisch, weil ich Ossi bin.
Das macht nichts.
Ach so.
Du darfst dich auch nicht immer hinter der Mauer verstecken. Ne?
Erzähl es mal weiter, bevor ich erzähle.
Was soll ich denn noch erzählen?
Na, die Frage war immer noch, braucht man überhaupt einen Rollenspiel-Podcast aus Frauensicht?
Also, du hast mir ja so einen Artikel untergeschoben, den ich eigentlich lesen sollte. Den habe ich aber nur mal quer gelesen, weil mir das viel zu gefährlich wurde. Da wird die ganze Rollenspielszene diffamiert, die angeblich nur aus schwanzlosen, völlig rational und emotional gestörten Männern, dicken Männern besteht, die ganze Zeit mit ihrem Regelbuch um sich schlagen. So pauschalisieren würde selbst ich das nicht. Das habe ich jetzt auch hiermit nicht getan. Dass das mal klar ist. Ja, und man darf sich dann auch nicht wundern, dass immer mehr Spielerinnen in diese Szene, die nicht so ist, wie gerade beschrieben, hineindrängen. Das sind dann nicht Frauen, die total masochistisch sind und die gerade das besonders toll finden, sondern die begeistern sich wirklich für die Materie. Und das ist die Zukunft, wahrscheinlich. Wahrscheinlich sind es auch die Frauen, die Kinder kriegen, die auch wieder Rollenspiele spielen. Wahrscheinlich. Vielleicht nicht mit den dicken Rollenspielern, sondern mit dem heißen Geliebten, den sie in einer Rollenspielrunde getroffen haben. Der Ausnahmespieler. Der Joker.
Den Artikel, den du meinst, kommt aus dem Blog Von hinten wie von vorne Blog.
Das klingt jetzt mit dem, was ich vorher gesagt habe, ein bisschen komisch.
Ich finde, das ist der beste Blogname seit Nutz gegen Stefan.
Das ist ja dieser Bertie Vogt-Song von Stefan Raab. Ne? Also für alle, die später geboren sind, es gab mal von Stefan Raab ein Lied über den ehemaligen DFB-Bundestrainer Bertie Vogt und der sah tatsächlich von hinten aus wie vorne.
Okay, und zwar von Anna und die hat da zwei Essays geschrieben und zwar das erste Essay hieß Hat die Pen-and-Paper-Szene ein Problem? Und da ging es, wie du gesagt hast, vor allem um Sexismusprobleme von Spielern und teilweise von Spielerinnen. Ich habe den mir mehrmals durchgelesen tatsächlich und sicherlich auch war meine erste Reaktion das, was man erwarten würde. Ich denke, nee, ich bin aber nicht so. Ich verstehe, also es gibt sicherlich ein paar Kritikpunkte an diesem Artikel. Ich finde auch ein bisschen, dass der Artikel vielleicht zu pauschalisierend ist und ein bisschen zu empfindlich ist. Also muss ich sagen.
Du erntest gerade taxierende Blicke.
Darfst du gerne tun. Aber ich muss echt sagen, weiß ich nicht, anhand von ein oder zwei Tweets oder so bei Twitter irgendwie jetzt einen kompletten Rückschluss zu ziehen auf die Person. Manchmal schwierig. Das Grundproblem.
Das Internet verlockt natürlich, sich rauszunehmen.
Genau.
Das würde man zu Hause vor der Ehefrau niemals tun.
Das aber, sowieso. Ne? Ich weiß ja, wie du bei deiner Ehefrau bist.
Irgendwann platzt die Buchse, da will man auch mal wieder richtig freisprechen. Das ist ja im Moment total in. Ne? Auch wenn ich keinen Gedanken habe, so wie ich, man sagt es einfach ganz frei heraus. Man kann daneben liegen, egal. Ich habe eine große Wirkung auf jeden Fall.
Und das Grundproblem aber tatsächlich, was Anna in ihrem ersten Essay beschreibt, muss ich sagen, ist vorhanden. Es muss, glaube ich, auch mehr Beachtung finden. Ich habe ja selber mal einen Artikel zu Sexismus geschrieben in meinem Blog. Das ist 3 Jahre her, könnte es sein. War einer meiner ersten richtig großen Artikel, wo Spielerinnen damals über Sexismus berichtet haben in der Rollenspielszene. Und schon da ist damals das passiert, was jetzt der Anna bei ihrem Artikel passiert ist. Nämlich nicht einfach nur Ablehnung, weil, nö, das gibt's bei uns nicht, sondern tatsächlich auch, Anfeindung ist vielleicht das falsche Wort, aber tatsächlich eine aggressive Verneinung.
Man kann es auch Tough Love nennen.
Nee. Nee, jetzt ziehst du das Lächerliche, das finde ich nicht gut.
Ich ziehe es auch nicht ins Lächerliche. Ich meine, ich finde das bitter.
Und, also da gab es schon wirklich auch in der Szene, als dieser Artikel rauskam, richtig, richtig viel Feedback, auch nicht konstruktiv kritisches, sondern auch teilweise wirklich
Hey, Bitch, er halt die Fresse!
Boshaftes Feedback. Ich gebe zu, das hat mich auch überrascht, tatsächlich in der Häufigkeit, weil, ich meine, man ist immer unterwegs in seiner eigenen kleinen Social-Blase. Ja. Und ich meine, du zum Beispiel, deine Frau, ihr seid ja zum Beispiel meine Rollenspielgruppe, Stefan auch zum Beispiel oder so. Oder wenn ich bei meinen Kumpels oder bei meinen guten Freundinnen zum Rollenspiel bin oder so. Wir sind ja schon eine recht progressive und offene Rollenspielkultur auch.
Na, wir haben ja noch die Chance gehabt, Bildung zu genießen.
Ne? Wahrscheinlich. Wenn ich aber doch schon auf Cons oder so gucke, ist es durchaus so, dass da halt auch andere Ansichten teilweise kommen und auch Männer teilweise mit Rollenspiel spielen, die vielleicht nicht immer genau wissen, wie sie sich verhalten sollen.
Also, ich will ja...
Ich glaube tatsächlich noch, weil Rollenspiel ein kommunikatives Hobby ist, dass es da sogar noch weniger ist als in Hobbys, die nicht so kommunikativ sind und noch männlich geprägter sind. Beispielsweise erfahrungsgemäß aus dem Tabletop-Bereich. Und jetzt darfst du was sagen.
Ja, ich glaube, das liegt natürlich irgendwo in der Natur der Sache. Wir haben einen Nerd-Podcast und Nerds ist eine Randgruppe. Das heißt, Menschen, die vielleicht nach Anerkennung suchen, die vielleicht mit den bestehenden gesellschaftlichen Verhältnissen da keine Nische gefunden haben, die vielleicht viele Niederlagen und Verletzungen mit sich tragen, vielleicht auch mit ihrer Männlichkeit Probleme haben, vielleicht Gewichtsprobleme, damit auch wenig Akzeptanz haben, selbst in der adipösen Gesellschaft Deutschland, weil sie noch zusätzlich dieses Hobby verfolgen. Und solche Menschen, die dann auch noch wenig Hoffnung haben von sich aus, das ist gar nicht so, es gibt, denke ich, genug Frauen, die auch solche Männer mögen, dass die vielleicht selber nicht so sehr an sich glauben. Wenn diese Menschen dann die Möglichkeit haben, sich auszutauschen, und dann werden natürlich erstmal Biografien getauscht und Leidensgeschichten erzählt, und das kommt dann vielleicht auch ein bisschen massiert und komprimiert in so einer Situation, wenn man sich dann mal frei macht nach ein paar Bier. Und das sind dann angestaute Energien von Jahren und Jahrzehnten, die sich quasi ejakulativ ihren Weg bahnen. Ne? Das ist ja, wenn du auf dicken Eiern jahrzehntelang sitzen musst, das tut weh. Also es ist auch irgendwie, ist es gut, wenn der Muskelpanzer dann langsam weicht und aufweicht und man dann doch wieder durchlässig wird für Zwischentöne.
Ich glaube, das ist teilweise wirklich schwierig. Ich habe es dann vor allem auch gemerkt an dem zweiten Artikel, den sie geschrieben hat, der hieß Sicher Pen und Paper spielen. Und im Prinzip, die Grundaussage von diesem Artikel ist eigentlich nur, dass man aufeinander achten soll und nicht irgendwie Dinge spielen soll, wo der andere sich unwohl fühlt oder so. Und da habe ich, gerade wenn ich so die Foren und so durchgelesen habe, teilweise eine richtig, richtig starke Abwehrhaltung gefunden, wo... Es ist mal dieses Klischee, aber weißt du, diese älteren weißen Cis-Männer ist ja so eine...
Cis? Die Cis-Lords?
Nein, ach, du bist doof.
Nein, ich verstehe dich nicht.
Was? Cis?
Ist das eine Abkürzung?
Ja, nein, das ist so ein Begriff.
Das kenne ich nicht, weißt du, ich bin alt.
ist okay.
Erklär doch mal, das finde ich gut, wenn du es mal... setz mir das mal auseinander, damit ich das besser verstehe. Das
sind die älteren weißen heterosexuellen Männer der Mehrheitsgesellschaft.
Okay.
Und
also, diese Angry White Men.
Ja, genau, die Angry White Men, genau. Die dann halt sagen, jetzt will uns irgendwie eine junge Frau irgendwie erzählen, wie wir Rollenspiel spielen sollen. Wir spielen jetzt schon seit 50 Jahren oder so und wissen, wie das geht, und die hat eh keine Ahnung.
Nee, und das
ist also dieser Mangel an Dialogfähigkeit, der sich generell durch die Gesellschaft zieht, siehst du auch, da Rollenspielgruppe, auch wenn es sicherlich eine Randgruppe ist, natürlich trotzdem auch eine gewisse Breite der Gesellschaft repräsentiert. Habe ich einen Faden
von. Nee, ist aber gut, weil ich finde das super. Das, was in dem Raum stattfindet, wo das Rollenspiel stattfindet, ist eine Anderswelt. Ein neuer Identitätsentwurf. Alles, was dort gesprochen ist, rekurriert nicht auf unsere echte Lebenswelt. Das heißt, du kannst dich da ausleben, du kannst dann auch, wir leben ja jetzt schon in der Nach-PC-Gesellschaft, ne? Diese Political Correctness, das ist ja etwas, was wir uns jetzt angewöhnen müssen. Weil das weg ist. Weil jetzt alle Freisprech machen. Ich sag jetzt mal Klartext. Ich weiß, wer schuld ist. Ne? Man darf nicht vergessen, dass Rollenspiel immer wieder, das ist der Urlaub vom Ich. Das heißt, das verlockt natürlich auch dazu, Dinge zu sagen, die sonst vielleicht sanktioniert wären oder so. Ne? Also vielleicht kann man das ja auch abmildern und sagen, du sagst, die Dialogfähigkeit ist da nicht da, aber vielleicht findet kein echter Dialog statt von Erlebniswelt Fantasy zur echten Welt. Und dass man in dem Moment, wo die Kritik geäußert wird und man dazu steht, zu dem, was man sagt in diesem Ghetto, dann wird es natürlich zum Problem. Es wird besser, man schweigt. Das denke ich manchmal auch. Ich sollte vielleicht eher schweigen.
Ich glaube, man sollte sich einfach auch mit anderen Lebenswirklichkeiten, anderen Ansichten auseinandersetzen.
Tabletop und Rollenspielen haben doch nichts mit der wirklichen Welt zu tun. Wenn ich mich an den Tisch setze und irgendwie ich hau einem Ork den Kopf weg, das würde ich doch nie machen in der wirklichen Welt.
Ja, ich weiß.
Ich bin auch kein Militarist und Ordenssammler, nur weil ich nur Death-Korps spiele oder sowas. Oder nur weil ich ein Space Marine Orden, der so ein bisschen faschistisch aussieht, bin ich noch lange kein Faschist.
Nee. Ich denke, das ist ein so komplexes Thema, dass wir halt irgendwann mal wirklich darüber eine ganze Folge machen werden.
Ja.
Und werden dann auch die entsprechenden Vertreterinnen, ich hoffe doch, dass ich Judith Vogt zum Beispiel dazu kriege und auch die Anna von hinten wie von vorne Block dazu kriege, dass die daran teilnehmen, weil ich denke, das ist ein sehr interessantes und sehr spannendes Thema.
Die eine Autorin war
Judith Vogt.
Und die zweite? Damit wir diesen Test bestehen. Man muss mindestens zwei Frauen mit einem Namen haben.
Ich glaube nicht, dass der Bechdel-Test für Podcasts
gilt. Wir sind schon durchgerutscht. Doch, wenn, dann muss das auch jetzt gleich angewendet werden. Sie unterhalten sich miteinander, das haben wir stellvertretend getan. Ich denke, wir entsprechen auch nicht dem typischen Männerklischee. Mein Urologe sagt das auch. Ich weiß gar nicht, wie sie eine leidenschaftliche Beziehung haben können. Von den Werten her. Was haben wir hier noch Drittes? Sie sprechen über etwas anderes als ein Mann. Nee, wir haben auch tatsächlich nicht nur über die Männer gesprochen, oder?
Nö.
Aber mehr. Wir haben schon mehr über Männer gesprochen als... Aber das können wir auch nur. Ja, wir würden es nie erlauben, über Frauen zu sprechen, oder?
Miteinander sprechen, nicht übereinander.
Das ist schon wieder, das ist mir zu sexuell, tut mir leid.
Das Bier ist echt gut. Willst du wirklich probieren?
Nö.
Also wenn ich als Nicht-Biertrinker sage, es ist gut, ist es wirklich gut.
Ja, aber ich teile mir kein Bier.
Nee? Hättest du vorhin ein Glas machen sollen, ich sehe schon.
Nee. Also klar, ich teile mir auch ein Bier, wenn es groß ist.
Na,
aber,
komm.
Aber die Sabberpfütze da drin, die ist nicht mehr groß.
Machen wir weiter. Lass mal fertig werden.
Albedo! Letzte Folge.
Letzte
Folge haben wir Albedo erwähnt mit der Expansion, mit der Erweiterung. Das Crowdfunding ist abgeschlossen und es hat diesmal hingehauen.
Tatsächlich.
Warum hat es diesmal hingehauen?
Also man ist 500 Euro ungefähr drüber gewesen über dem Mindestziel, also ja. 2000 Euro wollte er haben. Irgendwie knapp über 2,5 hat er bekommen.
Ja.
Tja, warum hat es wohl hingehauen? Ich glaube, ein bisschen die Basis ist breiter geworden. Er hat so ein bisschen mehr Werbung, auch richtigere Werbung gemacht, auch bei den richtigen Leuten. Er ist ja auf die großen Messen gefahren, hat es da vorgestellt.
Ja. Das hat er beim ersten Mal auch gemacht, aber das waren immer so bescheidene Tische.
Und vor allen Dingen selbstverständlich, weil ich es im Blog besprochen habe und weil wir es hier im Podcast besprochen haben, nur deswegen hat er das geschafft, das ist natürlich klar.
Das Witzige ist ja, wir wissen zumindest von einem Zuhörer, der deswegen gebackt hat.
Mhm.
Also, du darfst dich jetzt Grippewelle nennen.
Weil ich ein Influencer bin.
Super Witz, wa? Oh Mann.
Aber wenn wir dabei sind, probieren wir doch gleich nochmal, ob das funktioniert.
Was? Gleich nochmal? Noch ein anderes Crowdfunding?
Denn ich muss sagen, ich habe ein Crowdfunding, was mir sehr am Herzen liegt tatsächlich.
Ist das schon mehr als eine Idee?
Ja, das kommt raus am Anfang September. Da steht's. Also, am 6.9. Es soll 28 Tage dauern und Ziel sind mindestens 20.000 und maximal 100.000.
Ja, um was geht's denn?
Ganz genau, eine gute Frage. Und zwar Warlords, nee, Heroes.
Was?
Warte mal, es ist...
Naja, sag doch. Während Philipp versucht, die Seite aufzurufen, nenne ich euch kurz den Namen des Crowdfundings. Heroes vs. Warlords.
Ganz genau.
Und darum soll es jetzt gehen. Jetzt ist gleich meine ursprüngliche Frage, lag es jetzt am Entwickler, dass das Bild nicht kommt? Sind die da am Rumpfuschen gerade oder ist es die Kickstarter-Seite?
Wir haben nur hier auf dem Dorf so eine miese Internetverbindung.
Also das klingt ja fast romantisch, genauso wie Crowdfunding ja eigentlich ursprünglich so diese romantische Idee verfolgt. Ich habe eine super Idee, ich suche mir Menschen, die auch super finden.
Jetzt hat es geladen. Ne?
Und ich sammle dafür Geld und dann kann ich das herstellen.
Genau.
Mit Hilfe meiner Freunde und Unterstützer.
Also Heroes vs. Warlords, ja. Das habe ich tatsächlich schon vorletztes Jahr auf der Spielmesse in Essen Probe gespielt. Stellt euch einfach vor, Heroes of Might and Magic nur als Brettspiel für 3 Personen.
Gibt's schon, von einem polnischen Entwickler, aber ich glaube, da sind so viele Token und sonst sowas von diesem Hersteller Axel.
Mhm.
Die 3 Leute, die es gekauft haben, die fanden es gut. Ich habe es leider nicht gekauft. Ich habe ein anderes Spiel von denen. Ich weiß nicht, ob das gecrowdfundet wurde, aber es wäre sicherlich ein Beispiel für ein Spiel, das nicht ganz fertig ist.
Hm. Also ich habe es schon vor 2 Jahren beim Probespiel, waren die Mechaniken sehr gut durchdacht.
Ja.
Jetzt ist es natürlich 2 Jahre noch länger in Entwicklung gewesen, noch viel mehr Playtests. Die haben auch Gott sei Dank, muss ich sagen, die Grafiken überarbeitet, weil gerade das Titelbild war halt nicht massentauglich.
War kein Blickfinger.
War kein Blickfinger, ganz genau.
Was war denn zu sehen auf dem Bild?
Das war so computergeneriert Landschaft mit 2 Burgen, die sich irgendwie mit Katapulten beschießen. Das sah jetzt nicht so toll aus. Jetzt hast du eine richtig coole Schlachtszene. Hm. Ja. Also, ist viel cooler. Es wird sehr viele Stretch Goals geben. Zum Beispiel, dass es bessere Tokens gibt. Es wird einen Solidärmodus geben, wenn es freigeschaltet werden sollte. neue Displays, größere Würfel, Minis und so weiter und so fort. Wenn es denn soweit ist und es startet, wie gesagt, am 6.9., werde ich wieder in die Shownotes, wie schon bei Albedo, den Kicktrack packen. Und dann kann man quasi live sehen, wie sich das entwickelt. Ich kann es aus meiner Erfahrung wirklich empfehlen und ich werde es auch selber backen.
Ah ja, das wollte ich dann genau gerade fragen. Genau. Man kann ja ein Spiel empfehlen, ohne es zu backen, und du bist jetzt voll dabei.
Und das ist wirklich, wirklich gut. Ja. Also gerade wenn du diesen alten Flair noch kennst von Might and Magic, also du hast einen Helden, der läuft durch die Gegend, tut neue Hexfelder entdecken, da sind Monster drauf zu bekämpfen und Minen, die man erobern kann, um Rohstoffe zu kriegen und alles.
Das heißt, und du kannst dann auch dein Hauptquartier auch immer so aufrüsten wie bei...
Genau. Und du kannst deinen Helden auch weiterentwickeln, dass der tollere Sachen kann. Genau. Also am Anfang gibt es noch 3 Helden, weil du 3 Spieler hast. Dann werden auch durch die Stretch Goals neue Klassen und Rassen freigeschaltet.
Das Spiel werden wir besprechen, wenn es raus ist.
Ganz genau.
Für mich wird die Hauptfrage sein, haben die es geschafft, die Komplexität des Computerspiels runterzubrechen auf ein spielbares Brettspiel? Oder ist das was nur für völlig eingefleischte Leute, die so 19-Stunden-Runden spielen können?
Also bei meinem Testspiel damals, ich habe das recht schnell begriffen, das Spielprinzip. Aber es kommt im Udo Grebe Games Verlag. Also wir hatten ihn ja schon mal bei der Cosim-Folge, das ist eigentlich ein Cosim-Verlag. Also es wird auf jeden Fall komplexer werden als, keine Ahnung, Siedler von Catan oder so. Aber es war zumindest für mich durchaus gut verständlich und auch, nachdem mir das der Entwickler 10 Minuten erklärt hat, auch gut spielbar.
Was glaubst du, was das für eine Spielzeit haben wird? Also
ich glaube, das kannst du variieren, je nachdem, wie viele Tiles du auslegst, also wie viele Felder zum Entdecken du auslegst.
Okay.
Aber ich denke schon, es wird eher in Richtung Expertenspiel gehen, wo du halt schon mal einen langen Abend verbrauchen kannst.
Wahrscheinlich mit einem erneuten Treffen, mit Foto und allem drum und dran. Schätze ich. Ich bin da nicht so optimistisch wie du. Ich habe solche Spiele schon länger verfolgt.
Das ist nicht Twilight.
Das erste und so. Oh mein Gott.
Okay, aber kommen wir doch allgemein mal zu Crowdfunding. Du hast ja schon eine Einleitung gemacht, ich habe dich unterbrochen.
Ich hab so
fang noch mal an, bitte.
Ein Aspekt ist ja dieses, was ist die Idee von Crowdfunding, so wie ich das wahrgenommen habe. Also das ist ja auch, tatsächlich gibt es noch mehr Leute außer mir, die Crowdfunding immer noch so verstehen, das ist vielleicht ein bisschen idealistisch, so ein bisschen so wie so eine Art Demokratisierungsprozess. Ich will nicht unbedingt dem Kultusministerium schreiben, hey, ich habe eine Idee für ein tolles Brettspiel, kann ich nicht ein bisschen 1000 Euro haben, dass ich das auch wirklich, ich habe nämlich noch einen Job und Familie und ich brauche...
An die KfW-Bank.
Ne? So, und ja, willst keinen privaten Kredit aufnehmen oder sonst was. Also, dass du eine Förderung kriegst, das ist ein alternativer Weg, über das Internet ermöglicht. Heute ist das selbstverständlich, Crowdsustaining und bla bla bla, dass deine Existenz zumindest unterstützt werden kann, wenn dich genug Leute toll finden.
Genau.
Oder wenn du das massenwirksam darstellen kannst. Und da fängst du ja schon an.
Um es kurz runterzubrechen, Crowdfunding setzt sich zusammen aus 2 Wörtern, nämlich einmal Crowd, das Menschenmenge bedeutet, oder Menschen oder Menge, und Funding, also Finanzierung, also quasi Schwarmfinanzierung auf Deutsch oder eine Finanzierung durch Menschenmassen.
Ich finde, das ist aber, da nennst du schon den zweiten Gesichtspunkt, das ist ein Teilaspekt von Crowdfunding, aber auch von Crowdfunding-Projekten. Was ich immer mehr sehe, sind von Hörspielproduktion bis Rollenspiel, dass die sogenannte Schwarmintelligenz den einzelnen Spieleentwickler ersetzt. Also, dass man Crowdfunding kann ja so funktionieren, jemand hat eine Idee und du arbeitest mit einer kritischen Community, versuchst ein Profil zu entwickeln, was die eigentlich haben wollen. Das ist, denke ich mal, die romantische Grundidee von Crowdfunding. Nein,
das hat nichts mit Crowdfunding zu tun.
Doch, das ist Crowdfunding in seiner Ursprungsidee. Oder zumindest haben das Entwickler versucht. Ich kann dir nachher auch mal ein Beispiel nennen.
Bitte.
Aber jetzt draus geworden ist, Crowdfunding ist in den letzten Jahren ganz klar kapitalistisch durchgestylt worden, indem einer bei einer Plattform, die Miniaturen herstellt, sagt, du musst 90% vorfinanziert haben und fertig präsentiert haben können. Das heißt, du hast schon ordentlich Startkapital längst gehabt, was dazu führt, dass das ein Ausschlusskriterium ist für Kleine. Wenn du nicht, sag ich mal, 100.000 hast, um das schon mal so vorzustellen, dass es vom Markt angenommen wird, dann hast du keine Chance mehr. Das heißt, kleine Crowdfunding-Projekte, die zu früh ins Projekt gehen, die noch nicht so viel vorstellen können, deren Artwork unterbelichtet ist, die nicht die Produktreihe so vorstellen können, die Stretch Goals haben, die attraktiv genug sind, die werden schon aufgrund der Präsentation sind die chancenlos. Das heißt, ich will es zuspitzen auf die These, dass Crowdfunding heute nichts anderes ist als ein Shop, ein Online-Shop.
Eine
Verkaufsplattform, genau. Und das ist dann quasi, das wird dann auch noch von der Masse auch noch bejubelt, dass das so ist. Das macht natürlich das sehr viel schwieriger für Leute, die jetzt sagen, pass mal auf, ich habe wenig Knete, ich habe schon mal ein Bild gemalt. Und du wirst lachen. Es gibt Entwickler mit großen Namen, wie zum Beispiel Warlord Games, Rick Priestley, der ist da so blauäugig in das Projekt gegangen. Beyond the Gates of Antares ist einer der bekanntesten gescheiterten Crowdfunding-Projekte der letzten Jahre. Trotz großen Namen haben die es nicht geschafft, genug Leute Backer zu kriegen. Einen Grund habe ich schon mal genannt. Die sind zu früh, haben die gestartet und auch zu blauäugig, damit zu gucken. Die hatten, glaube ich, ein Green Stuff Mini fertig. Ne? Hört sich absurd an. Ne? Die haben ein paar Artworks gehabt, die nichts damit zu tun haben, was später rausgekommen ist. Oder fast nichts. Und trotz großer Fanbase von diesem Spieleentwickler, wo du genau weißt, du kriegst eine super Spielmechanik, konnte das nicht die Leute überzeugen, weil die nicht wussten, was erwartet uns eigentlich. Und die haben auch noch die Idee gehabt, wir zapfen sozusagen unsere Community an, ihr könnt mitgestalten. Wenn du aber gar nicht weißt, worauf es hinausläuft, wie willst du da kreative Ideen dazu bringen? Und ich glaube auch, dass diese Konsumentenmentalität inzwischen schon so weit ist, ihr könnt das besser, macht mal. Und dieser Erfolg von diesen anderen Firmen gibt dem ja auch recht. Das heißt, es gibt Profis, die können es tausendmal besser als wir. Warum soll ich mich überhaupt noch hinsetzen und irgendwas Eigenes ausdenken?
Ich glaube, das Mitgestalten ist tatsächlich schon ein guter Punkt, den du vorgreifst. Bei den Dankeschöns oder wie auch immer das bei den anderen Plattformen heißt, es gibt ja verschiedene. Am bekanntesten ist natürlich Kickstarter und auch der Erstling Indiegogo und auf Deutsch Startnext. Aber mittlerweile haben auch verschiedene Verlage eigene Plattformen. Bei den Dankeschöns gibt es ja öfters mal so Punkte, wo du eine größere Menge Geld bezahlst und darfst dann tatsächlich irgendwas mitbestimmen. Zum Beispiel, wie soll die und die Figur heißen, bei einem Buch zum Beispiel. Oder bei, wo wir vielleicht noch drüber sprechen, wir nachher bei dem Space 98 Film, wie soll das Schiff heißen?
Mhm. Aber im Grunde müsste die das ja genau andersrum laufen. Jeder, der mit zum Produkt beiträgt und auch qualitativ einen riesen Input hat, was für sich Artwork mitentwickelt, von der Fanbase aus, sollte ja eher von dem Hersteller bezahlt werden, anstatt dafür bezahlen müssen, dass er dann da noch mitgenannt wird oder so. Ne? Wenn es sowas Kleines ist, dann ist das ja quasi eine Belohnung und das ist ja so Fanboy-mäßig. Mhm. Ne? Ich kriege ein Autogramm, ich kriege eine Signatur oder eine persönliche
oder eine Special Danksage. Edition.
Ich kriege eine Medaille umgehängt, weil ich das meiste Geld hatte von allen Bäckern.
Bei den Rollenspiel-Crowdfundings ist es ja meistens zum Beispiel auch so, dass du exklusive Spielrunden mit den Machern gewinnen kannst.
Ja, wer will das denn? Mhm. Das ist doch so eine total, total gestellte, das ist doch so wie früher in so einer Jugendzeitschrift, wenn du dann dich neben die Stars stellen durftest. Und dann kriegst du nur ein Fahrrad geschenkt. Das ist doch irgendwie.
Ja.
Peinlich.
Was Crowdfunding auch immer ist, ist ein Werbeinstrument. Wenn du zu deinem Kickstarter oder deinem Startnext-Projekt oder so einen Hype aufbauen kannst und ihn auch kontinuierlich weiter befeuerst, dann ist es durchaus so, dass sich viele Leute mitreißen lassen durch diesen Hype, der um das Spiel entsteht, dass du halt noch mehr neue Backer und Crowdfunder akquirieren kannst, die einfach sehen, oh, wenn ich jetzt eine geringe Menge Geld reinschmeiße, bekomme ich ewig viele Miniaturen zum Beispiel. Ja. Oder bekomme die Ultra-Mega-Super-Ausstattung.
Für ein kleines Geld.
Ganz genau. Das kann teilweise manchen, da kommen wir nachher zu den Risiko, das kann schon manchen Crowdfundings auch das Genick brechen. Wenn du am Anfang halt rechnest damit, keine Ahnung, das Spiel oder das Buch kostet im Versand, keine Ahnung, so und so viel Euro oder Dollars, weil es ein halbes Kilo wiegt, und dann plötzlich hast du so viel gemacht, dass du 200 Miniaturen damit verschicken musst, und plötzlich wiegt die ganze Kiste irgendwie 8 Kilo, und du musst einen höheren Betrag an Versandkosten bezahlen, als du eigentlich eingenommen hast.
Ein Faktor ist ja auch, ich weiß nicht, ob Geduld gerade zu den Tugenden des Bäckers gehört. Also Kickstart-Unternehmen, wie lange Entwicklungszeit haben die denn bis zur Veröffentlichung?
Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Es gibt...
Aber flacht dann nicht diese Kurve der Bäcker dann relativ schnell ab, wenn die merken, da bewegt sich nichts mehr über einen längeren Zeitraum? Sind das nicht die Sachen, wo Leute abspringen oder Abstand nehmen?
Ja, wie gesagt, das ist ja dieser Hype-Faktor. Wenn du siehst, dass es immer weiter hochgeht und es immer mehr gibt, dann tun automatisch mehr Leute drauf einsteigen.
Viel hilft viel. Das ist diese Haltung. Bei Beyond the Gates of Antares war es genau das Ding. Ich gucke mal, wie viele Leute das Spiel kaufen.
Genau. Um es mal ein bisschen strukturierter jetzt anzugehen, lass uns doch erstmal überlegen, warum nimmst du eigentlich als Bäcker dran teil an einem Crowdfunding? Weil du könntest ja theoretisch auch noch ein Jahr länger warten zum Beispiel und gehst in den Laden, unterstützt den Shop deines Vertrauens oder, wenn es nicht anders geht, Amazon oder so. Und ich habe da mal einen guten Freund von mir gefragt, den Christian. Ohne den gäbe es uns beide sozusagen gar nicht, weil der hat mich damals zum Rollenspiel gebracht.
Ja, warte mal, dann muss ich aber nochmal mit Mutti sprechen.
Und ohne Rollenspiel gibt es diesen Podcast nicht. Und der ist ein ganz großer Crowdfunder, tut sehr, sehr viele Projekte backen. Und ich habe ihn einfach mal gefragt, warum er das tut.
Ich habe jetzt mit dem Christian einen echten Kickstarter-Profi bei mir im Interview. Lieber Christian, damit sich die Hörerinnen und Hörer mal ein Bild von dir machen können, wie groß ist denn ungefähr das Volumen, was du schon in Kickstarter-Projekte investiert hast?
Also das Volumen, was ich bisher in Geld in Kickstarter gesteckt habe, kann ich jetzt so nicht abschätzen. Es waren schon einige Kickstarter, und es ist natürlich immer so, diese Add-ons, die es immer noch dazu gibt, und da denkt man sich dann schon immer, man möchte das dann schon alles haben.
Mit Add-ons hast du schon einen guten Punkt angesprochen. Warum nimmst du an Kickstartern teil, als zum Beispiel zu warten, ob es in den Laden reinkommt?
Ja gut, es ist natürlich schon so, man weiß halt immer nicht. Grundsätzlich kann man von vornherein schon sehen, wenn ein Kickstarter sehr großen Zulauf hat, könnte man eigentlich warten, bis es in den Laden kommt. Weil meistens, wenn ein Kickstarter wirklich gut ist, dann kommt er auch von einem großen Verlag oder so, wird er verlegt und kommt dann irgendwo ins Geschäft. Ja, warum macht man es? Ja gut, man will natürlich schon, dass das erfolgreich ist und dass es läuft. Und wenn einem gerade ein Thema wirklich zusagt, dann nimmt man da halt auch teil.
Okay. Wie ist denn mit Crowdfunding oder Kickstarter generell deine Erfahrung? Hast du eventuell ein besonders positives oder negatives Erlebnis, das deine Meinung über Kickstarter geformt hat?
Es ist nicht alles Gold, was glänzt, das muss man wirklich sagen. Also es gibt einige Kickstarter, wo die Initiatoren das Geld für sich eingesteckt haben, was dann so einen ganzen Rattenschwanz hin nachzieht, wo man dann sagt, okay gut, jetzt habe ich das Geld in den Sand gesetzt und das sehe ich nie wieder. Aber andererseits muss ich sagen, ich habe auch schon sehr viele gute Spiele bei Kickstarter gebackt, wo ich sagen muss, ich bin sehr zufrieden, dass ich das mitgemacht habe.
Okay, dann eine letzte Frage, die sich gleich anschließt, und zwar, wie wählst du deine Projekte aus? Hast du da ein bestimmtes Muster, wonach du suchst, oder suchst du nach bestimmten Herstellern, von denen du schon gute Erfahrungen hast, oder lässt du dich durch den Zufall leiten?
Zufall ist ein gutes Wort. Also ich schaue schon, was ist gerade so, was wird gerade so angeboten. Ich habe schon so meine ein, zwei Spieletester, wenn ich sehe, dass die Spiele... dass die getestet haben, dass es davon ein Let's Play gibt, dann weiß ich schon, okay, da kann ich mich drauf verlassen, dass es ein gutes Spiel wird.
Okay, und gibt es vielleicht also als Tipps für Hörerinnen und Hörer, die auch einen Kickstarter dann teilnehmen möchten, vielleicht so Warnsignale, wo du schon siehst, das wird wahrscheinlich nichts, oder das Geld sehe ich nie wieder?
Ist schwer zu sagen. Ich meine, grundsätzlich, wenn man sich für einen Kickstarter interessiert und der nicht stattfindet, weil nicht genügend Geld zusammenkommt, dann geht man ja erstmal kein Risiko ein. Aber jetzt wirklich zu sagen, zu erkennen, der Kickstarter kommt niemals ist schwierig. Also es lässt sich so nicht voraussagen. Ich meine, wenn man natürlich bekannte Firmen sieht, wie jetzt Cool Mini or Not oder so, dann kommen die natürlich schon irgendwann. Die haben meistens immer ein bisschen Verspätung, aber sie kommen schon irgendwann.
Okay, vielen herzlichen Dank für das Interview.
Jetzt dürfte es die wenigsten überraschen, dass die Crowdfunding-Plattformen inzwischen durchkommerzialisiert sind. Dennoch gibt es nach wie vor die Möglichkeit, sag ich mal, von dieser Gruppe, von der wir vorhin gesprochen haben, ich habe eine gute Idee, ich weiß, ich kann da vielleicht nicht so viele Leute für gewinnen, aber ich möchte es trotzdem machen, weil die Idee ist besonders gut und ich brauche damit gar nicht jetzt so auf dem kommerziellen Markt bei irgendwelchen Verlagen anklopfen, weil die haben da drauf keinen Bock, weil im Moment die Marktlage das nicht hergibt oder sonst was. Oder die haben es schon gemacht. Ne? Das heißt, ich kann auch da kleinere Projekte mit verwirklichen oder auch die in geschmacklichen Ecken gehen, die nicht Mainstream sein können, wo wir dann jetzt auch zu Sachen kommen, dass da nicht immer auch was rauskommt bei Crowdfundings, die dann das Erwartete bringen, sag ich mal so.
Durchaus. Also ich.
Hast du ein Beispiel dafür?
Für Crowdfundings, die nicht bringen, was immer. Ja, einige. Also ich habe schon bestimmt insgesamt jetzt an 10 Crowdfundings teilgenommen. Totalausfälle sind zurzeit 3 von diesen 10. Und zwar einmal ein Rollenspielprodukt, wo man eine Metalband irgendwie managt. Das fand ich irgendwie total witzig, auch wenn ich kein Metal höre.
Ist witzig.
Das ist witzig.
Ja.
Dann ein Manga von einer jungen Berliner Zeichnerin. Das da habe ich gedacht, komm, das kostet irgendwie 10 Euro oder 12 Euro. Ist es okay? Unterstützt du mal junge Künstler? Und ein Kartenspiel. Das war sogar mein erstes Crowdfunding, ein Kartenspiel. Ich meine, das waren auch nur irgendwie 8 Euro, die ich in den Sand gesetzt habe. Das ist okay und das ist Zeit. Du lernst es auch dann, irgendwann mal genauer hinzugucken, ob die vertrauenswürdig erscheinen. Damals war ich noch ein bisschen blauäugig, dass ich das gemacht habe. Theoretisch, da bin ich glücklicherweise einer von den Leuten, die alles gekriegt haben, war tatsächlich der Das Tactics Kickstarter, wo das Problem war, was wir vorhin schon hatten, da hat sich der Hersteller von Das Studios zusammengetan mit Battlefront, das ist ein großer Vertriebler für Tabletops, und die haben zusammen einen Kickstarter gemacht für ihr Spiel, und der war halt unfassbar mega erfolgreich und es wurde immer neues Zeug draufgehauen, noch mehr Figuren, noch mehr Einheiten, noch mehr Fahrzeuge, alles noch viel, viel mehr. Und die haben ihre Verträge aber zwischen untereinander so schlecht gemacht, dass irgendwann nicht klar war, wer was bezahlen muss und wer die Versandkosten trägt und alles drum und dran. Und dann gab es eine ganz schlimme Schlammschlacht, deren Resultat war, dass sehr, sehr viele Bäcker nicht bekommen haben, was sie brauchten.
Schön.
Und selbst jetzt noch muss ich sagen, ich kenne viele in meinem Freundeskreis, die damals eingestiegen sind. Auch, ich gebe zu, weil ich sehr, sehr viel denen gesagt habe, das ist eines der geilsten Tabletops überhaupt, was es auch ist. Die halt wirklich enthusiastisch waren und es hätte wirklich der Durchbruch sein können, für dieses Spiel aus dem ganz kleinen, ganz kleinen Nischenmarkt auszubrechen in den großen Tabletop-Markt. Und jetzt sind alle frustriert. Selbst wenn sie jetzt bekommen haben, nach, weiß ich nicht, 3-4 Jahren, haben sie alle keine Lust mehr, weil schon auch die Regeln überarbeitet worden sind und alles.
Aber ich habe den Eindruck, man gewöhnt sich an Frustrationserlebnisse, was Crowdfunding betrifft. Also es gibt zum Beispiel auch Miniaturenhersteller in dem Bereich jetzt, da wird ein Spiel vorgestellt, Miniaturen werden entwickelt, das Crowdfunding funktioniert, aber dann wird das Spiel vom Hersteller fallen gelassen. Das Projekt wird fallen gelassen, sobald der Kickstarter erfolgreich war.
Da gibt es so ein paar tatsächlich.
Ja, ich habe auch eins gekauft tatsächlich, weil das so eine schöne Fantasy-Packung ist. Die kannst du ja dann für andere Spiele noch. Drake Carys. Und im ganzen Produkt merkst du an, die Miniaturen sind klasse. Ne? Aber das Spiel ist nicht zu Ende entwickelt.
Mhm.
Das heißt, es sind gute Ansätze in den Regeln. Das hat ausgereicht, Leute dafür zu finden, die das unterstützt haben.
Mhm.
Das Ding ist verkauft. Die Reste werden dann von irgendeiner anderen Firma dann vertrieben, ne?
Ja,
das wird wie so im Insolvenzverfahren. Da sind die, aber die sind längst abgewandert zum nächsten Projekt.
Da erinnere ich mich zum Beispiel, das habe ich da auch so billig gekauft, weil es ein gutes Spiel ist. Rivet Wars heißt es.
Mhm.
Das ist auch so ein Miniaturenbrettspiel mit echt schönen Miniaturen. Ich glaube von Cool Mini or Not, ich kann mich aber auch irren. Die werden verramscht, das Grundspiel mit ewig vielen Miniaturen, ich glaube für 15 Euro mittlerweile habe ich es gekauft. Die Erweiterungen, selbst auf der offiziellen Webseite, werden irgendwie für einen Zehner vertickt oder so.
Ja.
Es hatte so viele Ansätze, es hätte so gut sein können und sich so ausbreiten können, weil es auch einsteigerfreundlich war.
Ja. Aber ist das,
oder zum Beispiel,
ist das realistisch?
Was wirklich innovativ damals war, war Golem Arcana. Das war auch ein Miniaturenbrettspiel, wo du das über eine App gesteuert hast mit einem elektronischen Stift, wo du die Figuren antippen konntest und so. Wo du quasi
5 Jahre zu früh.
Wo die App das Regelbuch ersetzt hat. Mindestens 5 Jahre zu früh. Genau, ich glaube, von Herbrand Schiems war das.
Ich lasse doch keinen Computer würfeln. Meine Würfel, die sind sicher.
Genau.
Die sind sicher.
Der hat damals sogar auf Deutsch rausgebracht Pegasus-Spiele. Die haben da übelst viel Geld in Sand gesetzt mit.
Ja.
Das ist schon, schade, wenn das halt so One-Hit-Wunder sind, wo einfach nur abgecasht wird mit den Miniaturen und dem Spiel, aber es wird nicht weiterverfolgt.
Naja, vor allen Dingen, dem fallen ja die auch viele, die daran mitgewirkt haben, Künstler und so weiter, die fallen dem ja zum Opfer. Hm. Also es kann ja sein, dass sie relativ schnell wieder einen Job irgendwo anders kriegen.
Was dem auch teilweise zum Opfer fällt, ich glaube, es ist in Deutschland gar nicht mal so stark, weil es da jetzt nicht so viele Fachläden für gibt, aber in Amerika zum Beispiel weiß ich, dass es stark ist, dass dadurch, wenn du als Firma einen Kickstarter machst, umgehst du ja im Prinzip den Zwischenhandel, also die Rollenspielläden, genau, oder die Tabletop-Läden, und machst quasi so eine Art Direktverkauf. Und durchaus, dass dann die Händler sich das nicht unbedingt ins Regal stellen wollen, weil die das Spiel haben wollten oder so, haben sich es ja eh schon gekauft und so viele neue Käufer kommen nicht nach. Und
wenn da nichts nachkommt.
Wenn da nichts nachkommt und sie zum Beispiel es auch nicht durch Zufall in einem Laden finden oder so, kauft es kein neuer und dann werden diese Serie nicht fortgeführt. Und das ist eigentlich sehr, sehr schade.
Und gerade der deutsche Markt reagiert ja total empfindlich. Also gerade im Tabletop-Bereich, was ich ja immer wieder mitverfolge, wenn da absehbar ist, es wird nicht so gekauft, dass die Leute reserviert sind und dann nicht mit einsteigen. Mhm. Das ist ja das Paradoxe. Du findest ein Spiel gut, das Regelsystem ist gut und so weiter, aber du kaufst es nicht, weil es die anderen nicht kaufen.
Ja.
Das
aber um zurückzukommen zu einer Frage, die du vorhin gestellt hast, tatsächlich habe ich mit den meisten deutschen Rollenspielverlagen wirklich sehr, sehr gute Erfahrungen mit Crowdfundings gemacht. Also sicherlich hat sich mal was verzögert oder so, das ist öfters mal so. Aber die Crowdfundings, die zum Beispiel vom Uhrwerk Verlag kamen, oder die Crowdfundings, die vom Redaktion Fantastik kamen, was wir nachher vielleicht noch besprechen können, oder was von Ulysses kam zum Beispiel, die sind alle angekommen und alle in super Qualität angekommen.
Aber das ist auch ein anderes Medium. Rollenspiel, du kannst immer, du hast das Heft, du hast die Box, du hast deine Spielergruppe, du kannst es spielen. Ein Tabletopler, der macht sich immer abhängig von der Turnierszene. Also zumindest die Deutschen sind so. Die sagen nicht, hier meine 3 Freunde und noch eine befreundete Gruppe, die haben das alle, wir spielen das jetzt. Nee, die sagen, ich will eine Turnierszene, ich will regelmäßig Pokale nach Hause bringen. Und sonst
spiel ich fühle mich auch gerade angesprochen.
Ja, sonst spiele ich das Spiel nicht. Du spielst Warzone, das Oldschool Warzone. Ne? Also da gibt's, das sind nur noch wir beide, die das spielen. Ne? Zwar nur alle 5 Jahre, aber...
Ich gewinne trotzdem immer.
Ich sag immer, ein gutes Spiel bleibt ein gutes Spiel und du hast es im Regal stehen. Nein, ein Spiel, das sowieso schon nicht gekauft wird, das wird dann auch noch gleich wieder verkauft, weil die anderen es nicht gekauft haben. Also die es gekauft haben, die verkaufen es auch noch.
Ja.
Und ruckzuck sind die Sachen dann weg.
Mhm.
Das heißt, aber Spiele, die alle gekauft haben, die beschissen sind, die werden weitergespielt.
Aber wo wir das Thema gerade angesprochen haben, wie gesagt, auch etablierte Verlage machen ja mittlerweile Crowdfundings. Manche Firmen teilweise nur, finanzieren sich quasi nur über Crowdfundings und machen nichts anderes. Wie findest du das denn als Konsument zum Beispiel, dass eine Firma ein Crowdfunding macht und damit im Prinzip den kleinen Indie-Entwicklern, wie vorhin zum Beispiel dem Kai Herberts mit Albedo, so ein bisschen den Fame und die Kundschaft stiehlt?
Das Problem ist ja, wenn man sich die Industriemechanismen anguckt, gerade im Brettspielbereich, die machen ja immer die Regale voll im Kaufhaus. Das heißt, wie soll einer in diese vorgekaufte Nische reinkommen, wenn Verlage jedes Jahr, ich weiß nicht, wenn die 15 Titel rausbringen, das ist jetzt total überspitzt, ne? Kennt ihr ja von mir, wenn dann von den 15 Titeln 13 nur dazu da sind, diesen Regalplatz nicht zu verlieren. Ich wundere mich, dass Leute von dieser Spielefirma dann wieder ein Spiel kaufen im nächsten Jahr. Und so, das ist ja natürlich Inflation. Das heißt, du hast ein Problem, in der wahrgenommen zu werden. Du hast ein Problem, als kleiner wahrgenommen zu werden aufgrund deiner Präsentation. Du kannst nicht top-notch sein. Du kannst nicht die besten Künstler der Welt engagieren. Also, was bleibt dir übrig? Du musst die Idee, die du hast, die muss vor Originalität sprühen. Also da muss richtig, sonst verkaufst du vielleicht dein Crowdfunding. Aber wenn du das als Erfolg für dich bewertest, dann mein Crowdfunding hat geklappt und danach spielt es nie einer, weil es Mist ist. Wenn dir das reicht, ist das gelungen. Dann ist das ein gelungenes Projekt. Wenn es nur darum geht, irgendwas zu veröffentlichen, um was veröffentlicht zu haben. Ich denke, ich wäre auch schon froh, wenn ich was veröffentlicht hätte.
Das wird aber nie passieren.
Ja, das wird nie passieren. Das heißt, wo bleibt die Qualität? Also da muss man schon mal, das ist aber gilt für professionelle Produkte genauso. Ne? Wir haben ja schon über Age of Sigma gesprochen. Es ist trotz aller Unkerei zum einen Erfolg geworden. Ja. Es ist ein prominentes Beispiel jetzt gewesen. Mach weiter. Du erholst dich von dem Schock nicht.
Ich bin gerade von deinem Gedankengang so ein bisschen abgelenkt.
Überrumpelt.
Führen wir einfach mal schnell ein Interview ein, damit wir uns sammeln können.
Ja.
Wir haben, oder ich habe besser gesagt, Patrick Götz interviewt, das ist der Chef vom Uhrwerk Verlag. Die machen ja auch immer Crowdfundings und ich habe ihn gefragt, warum er das macht.
Ich bin hier auf der Manticon und habe jetzt den Patrick Götz bei mir, den Chef vom Uhrwerk Verlag, der auch schon einige Crowdfundings hinter sich hat. Patrick, stell dich doch mal kurz vor, bevor wir in die Materie gehen.
Ja, hast du ja schon gemacht im Prinzip. Ja, ich bin Patrick Götz, der Chef vom Uhrwerk Verlag und von Feder und Schwert. Und wir haben schon einige Crowdfundings gemacht. Wir machen Rollenspiele, wir machen Romane und einige davon werden halt auch als Crowdfunding finanziert.
Wunderbar. Das ist wahrscheinlich eine der Fragen, die ihr öfters mal gestellt bekommt, deswegen stelle ich es hier auch. Ihr seid ja einer der ganz großen Verlage im Prinzip in der deutschen Szene, auch wenn die ziemlich klein ist. Warum macht man als großer Verlag ein Crowdfunding?
Da gibt es unterschiedliche Gründe für. Einmal wirtschaftlich fragwürdige Projekte, die man gerne machen will, finanziert zu bekommen. Das ist vor allen Dingen jetzt zum Beispiel bei Feder und Schwert haben wir den Gary Gygax Biografie-Comic gemacht, der wäre ohne das Crowdfunding dahinter wäre es vollkommen illusorisch gewesen, dass der seine Kosten jemals wieder einspielt. Mit dem Crowdfunding kann man sowas natürlich sehr gut im Voraus planen. Und ein anderer wichtiger Grund für Crowdfundings ist mittlerweile, dass es halt ein großartiges, wichtiges Marketinginstrument ist. Man erreicht über so ein Crowdfunding-Event sehr, sehr viele Leute.
Okay, da hast du es ja schon so ein bisschen vorweggenommen, weil ich wollte nach den Erfahrungen fragen. Also ich höre so raus, deine Erfahrungen sind sehr positiv.
Ja, unsere Erfahrungen mit Crowdfunding sind sehr positiv, das stimmt. Also wir haben in den letzten Jahren einige gemacht. Wir werden in Zukunft einige machen. Im Moment läuft seit 3 Tagen ein englisches Crowdfunding von einem englischen Buch, was wir machen. Und das ist zum Beispiel auch sowas. Wir sind jetzt, unser Vertrieb für Amerika und England und unsere Reichweite in Amerika ist halt relativ klein als deutscher Verlag. Ohne ein Crowdfunding für dieses Quellenbuch, was wir da gerade machen, wäre es auch fast nicht möglich, das irgendwie zu machen. So erreichen wir halt einige hundert Leute, die das sehen und die das dann auch unterstützen. Ja.
Du hast von künftigen Projekten geredet. Was können wir denn so erwarten?
Es läuft ja jetzt noch der englische Mars-Quellenbuch noch ein paar Tage. Dann im Anschluss kommt, also nicht direkt jetzt, in 3 Tagen ist das eine vorbei, in 4 Tagen fängt das nächste an, aber so in ein paar Wochen werden wir über Feder und Schwert Designers and Dragons auf Deutsch als Crowdfunding machen. Das ist eine Reihe von Sachbüchern über die Rollenspielindustrie, wo halt die verschiedenen Rollenspielverlage, die es seit den 70er Jahren bis heute gibt, halt vorgestellt werden, was die gemacht haben und wie sich die entwickelt haben. Ist sehr Amerika-zentriert, wird in der deutschen Ausgabe auch so sein, größtenteils, aber da kann auch noch was hinterherkommen, was sich dann eher mit der deutschen und europäischen Szene beschäftigt. Da sind wir gerade in der Planungsphase.
Okay, und zuletzt hast du vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer ein paar Tipps und Tricks, wenn sie selber ein Crowdfunding starten wollen würden?
Oh Gott, jetzt so auf Anhieb, ad hoc, hui. Man sollte es gut durchplanen vorher. Man sollte sich im Vorfeld überlegen, was für Updates man während das läuft schreiben kann und die schon vorher schreiben, wenn es geht. Es ist viel Arbeit, ein Crowdfunding zu bespaßen, zu betreuen, während es läuft. Also alles, was man vorher schon fertig hat, alles an Grafiken vorbereitet hat, alles an Texten vorbereitet hat, ist gut. Da sollte man, also bei uns ist es auch, wir machen auch natürlich Sachen während des Crowdfundings noch, aber wir gucken, dass wir so viel wie möglich wirklich schon im Vorfeld vorbereitet haben.
Herzlichen Dank.
So, Philipp, ich weiß jetzt von dir, dass du in den letzten Monaten deine Crowdfundings ja irgendwie per Post bekommen haben müsstest, richtig?
Ja.
Was mich natürlich interessiert, ich habe noch nie teilgenommen an Crowdfunding. Ich kaufe zwar Reste dann irgendwo bei so einem Händler dann, ne, von Crowdfunding.
Leichenflatterer. Ja,
nee, das Problem ist daran, ist für mich, ich hatte immer den Eindruck, das ist hochschwellig. Du brauchst irgendwie eine Kreditkarte oder irgendwie sowas.
Nicht immer, weil ich habe ja auch keinen.
Deswegen ist das einfacher geworden für Deutsche?
Für Deutsche sowieso.
Ja.
Du kannst viel über normale Abbuchungen machen.
Wir haben zum Beispiel PayPal. Das funktioniert?
Ich glaube sogar ja. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Ja, aber da muss man dann gucken. Aber sonst war das wirklich so, dass ich immer das Gefühl hatte, es interessiert mich total. Ich würde es sogar wagen. Aber da stehen dann immer so viele Klauseln und dann verstehe ich nicht genau mit diesen Sammelbestellungen, die es so früher immer gab, weißt du? Mhm. So die deutschen Bäcker kriegen dann zusammen so eine Riesensammlung und müssen dann nach Frankfurt fahren auf dem Flughafen und sich dann darum kloppen, was
ist das? Ich glaube, so? Das hast du nicht mehr, das wird direkt nach Hause geliefert.
Ja.
Genau, aber du musst dir natürlich immer denken, also sicherlich ist für die meisten und bestimmte 90% Kickstarter oder generell Crowdfunding so eine Art Vorbestellungsmechanismus, aber theoretisch ist es ja eine Risikoinvestition. Das heißt, du hast nicht unbedingt so viele Handhabe, wenn du halt das Geld rein investierst und du bekommst nichts zurück. Weil, keine Ahnung, der Hersteller hat sich verkalkuliert und ist pleite gegangen oder so. Oder was ich letztens hatte, was leider sehr schade ist, dass das Crowdfunding sehr erfolgreich war und dann ist der Autor des Rollenspiels, von das es war, verstorben.
Hm.
Da kann man nicht viel machen.
Ja.
Da hatten wir wenigstens noch das Glück, da haben sich dann seine Freunde zusammengesetzt, übrigens wieder Judith Vogt, die war auch mit dabei und die haben daran gearbeitet, um sein Werk zu vollenden und deswegen habe ich das Protector Crowdfunding für das Rollenspiel tatsächlich auch noch ausgeliefert bekommen, wenn auch in einer etwas anderen Form. Aber wie gesagt, es ist eine Risikoinvestition. Du hast nicht die Garantie, dass du es wirklich bekommst.
Wenn das jetzt ein großer Hersteller ist, der setzt ja nur ein Projekt in Sand, ne? Wenn du jetzt, das heißt, der bindet sich auch nicht so stark an den Inhalt. Das ist jetzt nicht, wenn das Projekt scheitert, dann hat er das Gefühl, sein Lebenswerk ist gescheitert oder so, ne? Wenn ich jetzt als Privatperson dadurch versuche, auf den Markt zu drängen, durch so ein Crowdfunding, so eine Plattform. Die Rückmeldung ist natürlich eine ganz andere, wenn die scheitert. Ne, das ist ja wie 200 Bewerbungen, die nicht geklappt haben. Ist das denn so, dass du den Eindruck hast, die Kleinen, die sind getrieben von ihrer Inspiration, werden die dazu gedrängt, sich künstlerisch auszudrücken oder sind auch genauso viel einfach so Nachahmer? Die versuchen einfach auch nur irgendwie das Produkt, was sie kennen, was sie lieben, auch nochmal so eine Art Variante davon drauf irgendwie zu drücken und hoffen, dass andere das genauso toll finden wie sie selber.
Ich glaube, es ist so ein bisschen.
Ist wieder rhetorisch sowas?
Ja, ne? Ich glaube, es ist so ein bisschen geteilt, muss ich sagen. Also, ich glaube, so in unserem Nerd-Bereich, in dem wir tätig sind, was Rollenspiele angeht, Brettspiele, Tabletops und so, ich glaube, da sind schon wirklich Leidenschaftsmenschen dabei, die halt wirklich ihre Idee umgesetzt haben wollen. Wenn ich aber mal so ein bisschen über den Tellerrand rausgucke, gerade was so irgendwie in Richtung Videospiele geht oder so, da sehe ich sehr oft Projekte, die totgeburten sind, weil es einfach eine Kopie von einem bekannten Konzept ist, was einfach irgendwie in nur schlechterer Grafik und schlechterer Codierung nachgemacht wird.
Merken das die Bäcker nicht?
Das sind dann die Projekte, die mit null Bäckern abschließen nach 30 Tagen, ja.
Das heißt, man muss sich schon ein bisschen geschickter anstellen, das ein bisschen mehr kaschieren, dass man keine gute Idee hat?
Genau, und man muss halt gerade...
Du sagst genau.
Ja, genau.
Verarbeite die Frage. Wie stimmt das?
Und man muss halt genau. Man muss halt auch ein bisschen Werbung, also Kickstarter oder generell Crowdfundings ist mittlerweile viel Werbung. Also du kannst durch den Hype, wie gesagt, viel rausbekommen.
Ja.
Du musst aber mittlerweile auch sehr viel rein an Zeit rein investieren.
Du hast das ja gerade so brutal martialisch totgeburt.
Man kann die Totgeburt kaschieren. Lass mich doch kurz zu Ende erzählen. Was zum Beispiel sehr oft kommt, wie die Firmen versuchen, ein bisschen Hype zu erzeugen, ist, dass es zum Beispiel heißt, wenn zum Beispiel der Kickstarter-Artikel irgendwie geteilt worden ist 100 Mal oder auf Facebook oder auf Twitter oder so, dann gibt's für alle automatisch mehr Inhalt.
Okay. Hat Crowdfunding auch seine eigenen Chiffren? Weiß man, wie bei der Sparkasse, wenn da steht, der Charme der 50er Jahre, dann weiß, das ist eine Bruchbude, die suchen jemanden, der das abreißt für teuer. Gibt's das im Crowdfunding auch, dass das Projekt kommt zustande, weil es sind genug Dumme gefunden worden.
Das würde niemals jemand so schreiben.
Das würde niemand so offen sagen.
Genau.
Aber wir haben schon das ein oder andere Buch in der Hand gehabt oder auch Spiel, das man in diese Kategorie einordnen könnte. Ne? Man weiß nicht genau, was die Motivation überhaupt ist, das auf den Markt zu schieben, was keinem Freude bereitet.
Ich weiß, worauf du anspielst.
So. Unser Leben ist ja lang. Jetzt kannst du auch noch deine Crowdfunding-Projekte vorstellen, die du gebackt hast.
Du meinst, die jetzt angekommen sind letztens?
Ja, die du gebackt hast, die erfolgreich waren, die genug Unterstützer bekommen haben, die von der Qualität überzeugt waren, wie du selbst.
Ne? Ich habe zum Beispiel tatsächlich 2 DVDs bekommen. Und zwar einmal Space 1889. Secret of Phobos. Das ist ein 2,5-stündiger Fanfilm zu dem Aetherpunk-Rollenspiel, von dem ich ja ein großer Fan bin. Ich halte es immer noch für eines der besten Rollenspiele überhaupt, auch wenn es mechanisch nicht immer hundertprozentig gut ist.
Das will ich auch gerne sagen, dass mir dieses Rollenspiel sehr, sehr gut gefällt.
Ja. Und es geht im Prinzip darum, dass... Gott, jetzt muss ich gucken, wie sie alle heißen. Sekunde, dass Edison und Armstrong früher mal das Sonnensystem mit ihrer Ätherfahrt erschlossen haben und dann 20 Jahre später die Nichte von Armstrong mit ihrem marsianischen Butler auf der Venus umherstreift, um eigentlich einen Raptoren zu fangen, und die finden dann einen jungen französischen Autor namens Verne, und dann gibt es so Verwicklungen, weil alle wollen diesen Autoren haben, weil der verfolgt wird, und dann gibt es noch ein großes Drama darum, dass die ein Artefakt an Bord haben, was die Marsianer brauchen, um sich zu rächen an den Menschen. Ja, es ist 2,5-stündig. Die Geschichte ist manchmal ein bisschen in die Länge gezogen.
Was guckst du mich so an?
Ich warte auf, was du was sagst. Du hast es gesehen.
Als du das gesagt hast, ich habe das nicht mal geschnallt, dass die alle den Wern haben wollen. Ich musste an so einen RTL-Spätfilm denken, wo es mal um so eine Tasche ging. Es gab immer so eine Tasche, die ging immer wieder neu verloren, über 70, 80 Minuten. Und ab und zu sind Leute so ganz clumsy ausgerutscht und haben dann den Mädels immer die Hemden vom Leib gerissen.
Was für komische Filme guckst du denn?
Das ist ja so mit 15, 16, dann bleibst du
mal länger. Sicher, dass das nicht Sport 1 war oder DSF früher? Dann
bleibst mal länger auf. Ja, genau, vielleicht kann es auch. Ja, kann auch sowas gewesen sein. Ich muss da nur gerade dran denken. Nee, das tut mir leid, das habe ich nicht. Ich habe das nicht kapiert.
Okay. Was ich dazu sage. Also,
deswegen finde ich super, dass du eine Inhaltsangabe machst.
Also ich muss sagen, gerade die erste Stunde hat mir sehr gut gefallen. Dann wurde es ein bisschen schwächer, weil es dann von der eigentlichen Geschichte ein bisschen wegging hin zu Effekthascherei. Allerdings haben die 40.000 Euro bloß investiert. Da ist dann mit Effekten nicht so viel.
Wobei. So wie ich das mitgekriegt habe in der Crowdfunding-Geschichte, das hast du mir relativ früh erzählt, letztes Jahr schon.
Das ist, glaube ich, schon 2016, glaube ich,
du,
war das
Crowdfunding. Du hast mir irgendwie erzählt, die sind irgendwie los, der Bulli ist kaputt gewesen, oder war schon 10.000 Euro weg oder irgendwie, was war das
für ein... Nee, sowas nicht. Die wollten unbedingt halt mechanische Effekte benutzen, und in China gibt es einen Hersteller, die so fast lebensechte Dinosaurier herstellen, für Filme zum Beispiel. Und dann sind sie mit einem Wohnmobil gefahren, bis nach China, haben zwischendurch, wenn sie mal in der kasachischen Steppe waren und so, sind sie ausgestiegen, haben so Filmszenen gedreht, die auf dem Mars spielen und sind weitergefahren und in China sind sie dann gestrandet, weil das Auto halt nicht dafür ausgelegt war, irgendwie so weit zu fahren.
Okay, das ist die Geschichte.
Sind aber wieder heil heimgekommen.
Das heißt, was bedeutet das für ein Amateurfilmprojekt, wenn ein Viertel des Gesamtbudgets für einen Saurier ausgegeben wird?
Was soll das bedeuten?
Für die da bekomme ich den Eindruck, dass vielleicht ein bisschen der Überblick verloren gegangen ist über das Gesamtprojekt.
Mm.
Also ich kann es nicht sagen, ob das im Film sichtbar wird.
Das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ich glaube, also man hatte teilweise das Gefühl, dass ein bisschen zu viel gewollt ist.
Wie lange ist denn der Saurier zu sehen im Film?
Am Anfang kurz und am Ende, weiß ich nicht. 10 Minuten? Könnten 10 Minuten sein.
Wenn du einen Film drehen würdest, wie lang wäre der?
Nicht so lang wahrscheinlich. Ich merke, du willst mich auf irgendwas hinführen.
Nein, aber ich finde das sehr, sehr, sehr ambitioniert. Vor allen Dingen, wenn ich dann noch eine Lizenz habe, in der Größenordnung, mit Laiendarstellern, keiner über 40, dann glaubhaft was abzugeben, das ist mutig. Ich finde das total mutig. Manchmal ist es auch mutig, andere Projekte anzugehen, die vielleicht, also es ist rein motivational, wäre das für mich eine Nummer zu groß. Also wenn ich jetzt mir vor, also ich habe dir gesagt, schreib mir ein Skript für einen Comicstrip. Ne?
Ja.
Das ist für mich ein Versuchsprojekt, obwohl ich schon zeichne, seit ich 13 bin. Ne?
Also,
ich will damit sagen, Bescheidenheit ist auch eine Zier, ne, irgendwo.
Man merkt deinem Subtext an, wie du den Film findest.
Nee, pass mal auf. Ich sag dir was. Deine Mutter und ich, wir machen uns ernsthaft Sorgen, weil wir wissen, das ist jetzt das zweite Bier, das du trinkst. Das erste Bier hast du geöffnet, als du diesen Film geguckt hast.
Ja,
das sagt schon eine ganze Menge. Ich finde, ich kann da nicht weiter.
Okay, lass mich nur ganz kurz meine Meinung sagen. Dann ist das Thema schon durch. Ich muss sagen, der Film wirkt so, wie so ein Film von The Asylum, falls das jemand kennt. Das ist die Mockbuster-Schmiede, die immer auf Tele 5 läuft. Er hat aber nur 4% des Budgets, die diese Mockbuster-Filme haben, sieht aber genauso gut oder schlecht aus und ist vom Inhalt genauso gut oder schlecht. Und ich finde, das ist bemerkenswert. Ich finde bemerkenswert, wie man aus so wenig Budget einen Film produzieren kann, der so aussieht wie ein amerikanischer 1-Millionen-Film.
Ja, ich bin hart gesotten. Ich habe mir auch den Andy Warhol-Film angeguckt, wo ein Schlafender auf einer Couch 8 Stunden gefilmt wird. Ja, also das nur zu der langen Kunstpause, die gerade in unserem Podcast zu hören war. Es war kein technischer Fehler.
Eine wertende Kunstpause.
Nee.
Doch.
Es war eine schützende Sphäre.
Ein Schutzschild.
Ja. Mein Kinski-Anfall hatte ich ja gestern schon.
Den hätten wir eigentlich aufnehmen müssen.
Vorbesprechen. So, jetzt kommen wir zu einem weiteren DVD-Projekt. Nerds for Fame Staffel 1. Das heißt, Staffel 1 heißt, auch da hofft man auf eine Fortführung des
Projekts. Genau, wenn es gekauft wird und erfolgreich ist. Ja.
Genau. Da haben wir eine DVD-Sammlung. Oder ist es eine DVD?
Eine DVD mit 4 Folgen.
Ja, ich hab die auch geguckt, die... Da, es geht um eine rollenspielende Familie, der so ein bisschen der Touch der Multiproblemfamilie aufgeheftet werden soll. Aber ich finde, das ist eine normale Familie, was da zu sehen ist.
Ich finde es gerade bedenklich, dass du das als normale Familie siehst.
Naja, wenn du eine Zeit lang mal Einblick hattest in so soziale Grubenverhältnisse in Deutschland, dann kann man das schon so sagen. Ich finde nicht, dass das Verhalten der Erwachsenen und der Kinder
irgendwie ungewöhnlich ist. Wenn ich überlege, ich habe ja 6 Jahre im sozialen Brennpunkt gewohnt, wo ich noch in meiner Ausbildung war und dann bei einer ersten Arbeitsstelle. Ja, okay, du hast recht. Ja, du hast recht.
Ja, siehst du? Also wir sind da überhaupt nicht kontrovers. So, was möchtest du sagen? Der Unterhaltungswert ist da.
Willst du das sagen, wie du es fandest? Und dann sag ich, wie ich es fand.
Du hast mich ja darauf vorbereitet, es sei sehr körnig, grobkörnig, das Bild und die Qualität. Und ich bin ja entstamme ja einer Generation, die Raubkopie-Videos geguckt hat. Ich habe sonst was erwartet. Auch schauspielerisch habe ich eine ganz andere Vorstellung noch erwartet. Wir haben ja die Anfänge von Unter uns hinter uns gelassen. Also die machen das schon ganz gut. Also an der einen oder anderen Stelle wirkt es halt nicht ganz so flüssig. Aber ich war überrascht erstmal über die Gemachtheit des Ganzen.
Ich fand es technisch nicht grobkörnig, ich fand es inhaltlich grobkörnig.
Ja, gut. Was ich zu bemängeln habe, ich fand, dass sich diese Darstellung von einer Nerd-Familie, da muss man ja gucken, was ist ein Nerd, welche Aspekte hat der, und die Staffel beschränkt sich dann irgendwann ab dem zweiten Drittel fast nur auf eine Liebesgeschichte. Jetzt könnten wir ja wieder unsere diese Rollenspielergruppe mit reinnehmen, dass das ist, was das Nerd-Publikum sehen will. So eine Teenie-Love-Story, wo immer wieder nackte Haut zu sehen ist und so ein bisschen Notgeilheit. Ich glaube nicht, dass man darauf den Rest der nächsten Staffel auch den Schwerpunkt legen sollte. Das wird dann uninteressant. Weil da gibt es deutlich bessere Filme in dem Bereich, die eine Love-Story erzählen. Auch im Sadomaso-Bereich gibt es, denke ich, auch viel bessere Sachen.
Ich fand es tatsächlich, gerade als dann die Fokussierung kommt, auf diese Liebesgeschichte wesentlich besser. Ich möchte aber erklären, warum.
Weil die Handlungsstränge mehr zusammen.
Genau. Gerade die erste Folge, finde ich, das wirkt so ein bisschen wie, man hat so eine Mindmap gemacht und hat sich so stichpunktartig aufgeschrieben, was könnte alles eine rollenspielende Familie, wo der Vater Rollen spielt. Das sind zwei Halbgeschwister, also wahrscheinlich von zwei verschiedenen Müttern, die Töchter. Eine ist, ich glaube, so 17, pubertärmäßig. Eine ist, weiß ich nicht, vielleicht 11 oder so, 12 rum, des Alters rum.
Von der hätte ich mehr erfahren.
Genau. Was könnte die für Probleme haben? Dann wird das quasi abgearbeitet. Dann wird der gesamte Komplex plus noch die Freunde, mit denen er Rollen spielt, alle in die Folge reingepresst. Und das ist einfach viel zu viel, zu viel, zu viel für eine halbe Stunde. Und mit all ihren Problemen und so, die haben. Das wird übertrieben. Also man erkennt, dass jede Figur hat schon eigene Motivation. Es sind nicht alles nur Abziehbilder oder so. Und hat einen eigenen Charakter mit eigenen Stärken und Schwächen. Aber es wird alles nur ganz, ganz leicht irgendwie so angeteasert, ohne das weiterverfolgt zu werden.
Dein ist zum das Beispiel, aber bewusst gemacht. Und ich weiß nicht, ob die Liebesgeschichte...
Ich finde es aber nicht gut.
Ob das eine eigene Liebe
geworden ist. Pass auf. Zum Beispiel, was haben wir denn? Wir haben den Vater, der irgendwie sich nicht um die Kinder richtig kümmert in den meisten Fällen, weil er mit seinem Hobby beschäftigt ist. Sehe ich so, weil er sich in seiner Welt verliert.
Das soll so aussehen.
Dann haben wir die 17-jährige Tochter, die von der Figurenkonstellation so eine Manic Pixie Dream Girl ist, allerdings irgendwie total verzogen.
Was ist das?
Jetzt muss ich mal gucken. Manic Pixie Dream Girl.
Was heißt das?
Das ist so ein Trope, das sind immer diese.
Ein Regenbogen-Pony? Was denn?
Nein, das ist so eine bestimmte Figur in Literatur und in Filmen zum Beispiel. So, diese scharfe, durchgeknallte Nerd-Mädchen. So ein
Troublemaker oder was?
Nicht so Troublemaker. Ich überlege gerade, ob ich so einen Vergleich für dich habe, den du hast. So eine Megan Fox für Intellektuelle.
Megan
Fox? Also,
auf jeden Fall. Oh Gott, mein
völliger. Also, weißt du, die Tochter.
Aber ich habe das Gefühl, das gewinnt Eigendynamik und ich weiß nicht, ob das bewusst so ist. Ich habe einfach gemerkt, das läuft am besten, dieser Erzählstrang, und dann wird hier zur Domina ausgebaut. Das ist, finde ich,
echt. Ja, weißt du, und diese Tochter, die ist 17 irgendwie und dreht total am Rad und macht nur Scheiße irgendwie.
Alles gemäßigt.
Aber, also, ich weiß nicht, also, die ist schon ein bisschen Psycho, das muss man ehrlich sagen.
Und dann das Landei, das spricht.
Ja, ne? Und dann hast du noch diese junge Tochter, die sich irgendwie nachts immer einpullert, weil sie Angstträume hat und der Vater weiß irgendwie, es kommt von diesen Horrorgeschichten, die sie liest, die irgendwie, ich kenne die Geschichten, die sie da liest, angeblich in diesem Buch, weil ich schon mal bei Lesungen war, von Mario Steinmetz zum Beispiel, wo sie ein Buch von liest, die überhaupt nicht für Kinder geeignet sind, und sie liest es die ganze Zeit und schleppt den Kram mit in die Schule und der Papa ist es vollkommen egal und liest ja noch davon vor, obwohl er weiß, dass es nicht gut ist für das Kind, für seine psychische Entwicklung.
Nein.
Na doch, ich bitte dich.
Als Autor musst du natürlich nachlegen. Du kannst, das ist nicht tragfähig, das Motiv. Das ist dann nach der ersten Folge erledigt. Okay, Bettnässerin, ab und zu kommt es nochmal vor. Das will sich kein Mensch angucken. Na klar.
Ja, aber ich finde dann in den späteren Folgen, ab der zweiten wird schon wesentlich besser, ab der dritten richtig gut. Es fokussiert sich. Sicherlich, es ist eine blöde Liebesgeschichte, die jetzt nicht unbedingt...
Die fand sie gut, nicht blöd.
Ich fand sie okay. Ich fand den Verlauf jetzt nicht unbedingt gut, aber es ist okay. Aber die Geschichte fokussiert sich auf wenige Rahmenhandlungen. Du hast den Vater, der irgendwie rumnördet, du hast die Tochter, die irgendwie sich an einen Freund vom Vater verliebt. Du hast zwei parallele Handlungsstränge, die miteinander ein bisschen verwogen sind und die der Geschichte einen nachvollziehbaren Verlauf geben.
Man kann es gucken, ohne zu kotzen, was für andere Filme nicht zutrifft.
Ne? So. Genau. Und ich finde... Was mir besonders gefallen hat, muss ich sagen, die haben schon mit sehr viel Liebe und sehr viel Detailwissen gearbeitet. Wenn du nur guckst, was die spielen, nur allein was die im Regal haben für Bücher und so alles, das sind schon wirklich Szeneprodukte. Das ist jetzt nicht irgendwie.
Ja, aber das ist auch ein bisschen zu offensiv. Also es ist so.
Ich finde, es sind so viele gute Easter Eggs drin. Also ich finde, es sind sehr viele gute Easter Eggs drin.
Die habe ich alle nicht wahrgenommen, weil ich keine Ahnung habe.
Es sind auch sehr viele. Es sind auch Sachen drin, die total glaubwürdig sind. Allein zum Beispiel, ja. Es gibt im...
Ich finde das Familienleben
ich glaub, es ist in der,
bildet so bundesrepublikanischen Alter.
Ich glaube, in der dritten Folge ist es zum Beispiel, da gibt es so eine Schlüsselszene, wo sich der eine Junge entscheiden muss zwischen Freundin und zwischen seinen Freunden.
Hobby oder
Freundin, genau.
Hobby oder minderjährige Freundin.
Wenn wir mal das mehrjährig weglassen, aber generell ist es doch, doch eine Situation, die wir alle schon erlebt haben.
Das mit der minderjährigen Freundin?
Nein, mit dem Freundin und du bist doof. Freundin und Hobby sich zu entscheiden. Da gibt es so eine Dualität.
Ja.
Also insgesamt hat es mir gut gefallen. Ich finde, es war von allen Kitschern auch der beste, den ich von diesen drei bekommen habe, muss ich zugeben. Und ich würde mich sehr freuen, wenn es noch eine zweite Staffel geben würde.
Ich würde die sogar auch gucken. Einfach aus Interesse, wie es so weiterläuft. Ne? Ich hoffe ja, dass die Liebesgeschichte nicht... Was soll man da machen? Es sei denn, die Nerd-Familie kriegt Nerd-Enkel.
Ne? Da musst du noch ein bisschen warten mit der nächsten Staffel. Das letzte Paket, was ich bekommen habe, war das Fan-Paket von Seelenfänger Täuscherland. Täuscherland ist ein großer Setting-Band für das Fatecore-Rollenspiel und hat damals bekommen 12.067 Euro, was viele Produkte ermöglicht hat, die sonst gar nicht möglich gewesen wären. Zum Beispiel gibt es dazu ein Hörspiel und eine Anthologie und ein Soundtrack-CD von Immortalis, von Erdenstein, die heißt Immortalis, so rum. Und bis auf das Hörspiel ist im Prinzip alles durch den Kickstarter finanziert worden. Oder Startnext war es, glaube ich, durch den Startnext finanziert worden. Was soll ich dazu sagen? Das Fanpaket habe ich schon bekommen, im Prinzip warte ich bloß noch auf das Grundregelwerk. Das Hörspiel, das wird auch immer empfehlen, dass es als Einstieg liest, weil es quasi die Vorgeschichte ist. Das ist durchaus professionell produziert gewesen. Kann man ja noch sagen, man kann es sich auch kostenlos runterladen. Die Geschichte fand ich okay, wobei die Figur, gerade die Hauptfigur, ist so ein junges Magiermädchen, was wegen der Liebe fast die ganze Welt aufopfert. Ach, das ist wieder so typisch klischeehaft. Das hat mir nicht so gefallen.
Benenn das Klischee mal, damit ich auch eine Vorstellung davon habe.
Na, es ist dieses typische, Frauen sind emotional und aus emotionalen Gründen lassen sie jede Rationalität fallen und opfern alles. Das ist zum Beispiel wie...
Opfern alles? Was heißt opfern alles?
Weil sie...
Ihre Unschuld, der Welt.
Ja, Schicksal der Welt.
Das heißt, sie hat das Schicksal in der Hand und opfert das für wen? Für einen Prinzen?
Für einen Typen.
Nee.
Für einen befreundeten Magier, genau.
Und in den sie verliebt ist. Ihr Gewinn ist, er überlebt oder wie?
Sie will ihn irgendwie retten, weil sie denkt irgendwie, der stirbt vielleicht irgendwie, wenn ich ihm nicht helfe. Und klaut dafür so einen super, mega magischen Stab, glaube ich, ist es. Und
Anakin Skywalker will Padme retten und tötet dafür Jünglinge. Jedi-Jünglinge.
Das geht fast in die Richtung.
Also. Mein Gott.
Star Wars ist nämlich ein gutes Beispiel. Im letzten Star Wars Teil von der Trilogie, die letzten Jedi war es, genau. Da hast du genau dieselbe Situation. Da will sich Finn zum Beispiel opfern, um die restlichen Rebellen zu retten.
Hat aber den passenden Namen.
indem er in die Todesstrahlenkanone reinfliegt mit seinem Flieger und sie verhindert das am letzten Moment und hat ihn dann quasi gerettet, dass er nicht stirbt. Aber theoretisch würden jetzt alle Rebellen sterben, weil ja die Todesstrahlkanone jetzt die Rebellenbasis ausschalten kann. Und das ist genau dasselbe Prinzip von diesem Toscholand-Hörspiel.
Bei Star Wars ist das Angst vor der Community.
Ja, aber das ist der große Nachteil, diese schwache, klischeehafte Frauenfigur, die ja die Hauptfigur in diesem Hörspiel ist, ist der große Nachteil des Hörspiels. Ansonsten, alles andere ist gut. Ich fand die Geschichte durchaus unterhaltsam. Ich fand die Töne gut. Ich fand die ganze Produktion gut. Da gibt es überhaupt nichts zu meckern.
Ja.
Ja, du hast ja auch gehört. Du stimmst mir zu.
Ja, durchaus glaubhaft ein Hörspiel imitiert. Also ich finde, ich das jetzt von Maritim oder Europa als Fantasy-Hörspiel präsentiert bekommen hätte, gab es ja in der Qualität auch schon Sachen. Wer Schwarze Auge kennt, gab es ja ich glaube, den Versuch, da eine Reihe zu etablieren vor ein paar Jahren. Jetzt gibt es ja schon wieder eine neue Hörspielreihe vom Schwarzen Auge. Damals bei Europa, hat ganz schlechte Kritiken gekriegt. Erinnerte mich, also das sind ja professionelle Leute, Sprecher und so weiter, die das gemacht haben, auf Niveau erreicht das Hörspiel mindestens. Ob ich jetzt die Schwierigkeit, die ich habe, ist, welchen Maßstab lege ich eigentlich an solche Fanprojekte? Ne? Mhm. Wo setzt du da an? Ist das immer, hast du da mit zweierlei Maß wird da gemessen? Oder, ne? Also ich finde, für mich, was mein Hauptproblem ist mit der ganzen Geschichte, ist, was ich vorhin angedeutet habe, wenn man was machen möchte. Ich habe das jetzt so verstanden, dass das ist das eine private Initiative oder ist das schon gebunden an Verlag?
Ich glaube, das ist von einer Hörspielprojekt-Webseite. Da bin ich mir aber nicht hundertprozentig sicher.
Okay, das heißt, da ist dann dieses, was wir vorhin gesagt haben, diese Schwarmintelligenz, die sich da was ausdenkt und alle sind der Meinung, das ist eine gute Idee. Ich habe eben zu diesem Zeitpunkt habe ich den Eindruck, dass die Reihe die ein Stück weit zu früh diese ganzen Produkte rauswirft, weil ich habe auch den Eindruck, dass diese Welt, die sie da, von der alles ausgeht, dass die noch gar nicht genug ausgestaltet ist, um auch Autoren auf eine Reise zu schicken. Also natürlich ist die Aufgabe von Autoren in diesem Erzählband, da in diesem Kurzgeschichten-Erzählband, dass dieser Welt, die sie vielleicht umrissen bekommen, der Fleisch zu geben. Und du musst dich ja als Erzähler in dieser Welt, um die zu etablieren, beim Hörer oder beim Leser zu etablieren, musst du dich vollkommen sicher darin bewegen. Wenn du noch Fragezeichen im Kopf hast, dann merkst du das als Leser. Das heißt, da ist so eine fehlende Tiefe, es wird nicht glaubwürdig. Und so ging es mir persönlich. Also das ist jetzt nur mein persönlicher, subjektiver Eindruck, dass das zurzeit noch nicht, ich verstehe noch nicht, was das tonale Zentrum dieser Fantasy-Welt ist.
Nur zur Klarstellung,
ich habe verstanden, es ist düster.
Du redest jetzt quasi über die Geisterland-Anthologie und genau. Du redest nicht mehr über das Hörspiel.
Nein, ich rede, das ist ja auch der Entwurf, das ist ja der Fluff im Grunde für das ganze Rollenspiel und ich bin mir nicht sicher, ob dieser Fluff tatsächlich schon so ausgearbeitet ist, in Grundzügen sicher ja, aber so, dass man sowas wagen kann. ein Buch rauszubringen, ein Hörspiel rauszubringen. Natürlich, also ich wäre jetzt als Verlag jedenfalls unzufrieden mit dem Ergebnis, das hat nichts mit der Qualität der Autoren zu tun, sondern da gibt es ja durchaus verschiedene literarische Ansätze, ne, das zu gestalten. Ich habe an allen Ecken und Enden das Gefühl, man weiß nicht genau, das ist noch so Vakuum. Also es ist, ich weiß nicht, ich könnte das jetzt leicht, wenn ich dem jetzt Namen geben würde, ich nenne das Monster anders, dann könnte das jede beliebige andere Fantasy-Welt sein, in der das spielt. Ich habe nur verstanden, ich soll das verstehen als düster und irgendwie ist das alles so ein bisschen hoffnungslos, soll es sein. Hm. Ja, aber mehr habe ich noch nicht mitgekriegt. Und natürlich sterben immer Leute und so, das ist ja vielleicht auch tragisch, aber mich packt es emotional nicht. Das ist immer so, wenn ich, man braucht ja irgendwie so das große Mysterium, finde ich, meiner Meinung nach, um den das Universum, also es muss so eine Gravitation von irgendeinem Mittelpunkt ausgehen. Und das ist die ursprüngliche Idee, die spüre ich noch nicht. Also ich glaube, das hat großes Entwicklungspotenzial, wenn dieses Vakuum da gefüllt wird. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, die wollten attraktive
Stretch Goals
haben und haben Leute dafür gewonnen. Ich weiß nicht, ob diese Autoren damit glücklich waren. Also, keine Ahnung. Also es ist jetzt auch nur eine Arbeitsthese und kann ja auch sein, dass ich mit dem Hauptregelwerk eines Besseren überzeugt werde. Aber das ist das, denke ich, wo man Mühe drauf verwenden sollte. Eine richtig gute, knackige Hintergrundgeschichte in eine Welt zu entwerfen. Wie das geht, das wissen die alle. Das weiß jeder Fantasy-Fan, wie das geht.
Ich kann dir da nicht mal groß widersprechen, muss ich zugeben. Ich muss tatsächlich auch sagen, also ich habe jetzt gestern noch fast die ganze Anthologie durchgelesen. Wir hatten uns ja eigentlich darauf geeinigt, ich lese von hinten los, du liest von vorne los, wir treffen uns in der Mitte. Nachdem du aber dann gestern noch nicht so glücklich warst, habe ich dann noch versucht, die restlichen Geschichten alle durchzulesen. Tatsächlich ist es so, dass, wenn du nur das Hörspiel, also was ich habe das Hörspiel, ich habe den Schnellstotter und jetzt die Anthologie. Ich habe noch nicht das Basisregelwerk, das kommt ja erst noch. Mhm. Also ich glaube, ich kann mir zwar ein bisschen besser vorstellen, wie die Welt ist als du, aber es ist schon so, dass auch ich das sehe, dass ich nicht so einen richtigen Faden bis jetzt gefunden habe, auch gerade was die Anthologie angeht. Und tatsächlich viele, nicht alle, aber viele Geschichten sind tatsächlich ein bisschen generisch. Das ist tatsächlich so.
Na, du fängst schon bei der Namensgebung an. Es gibt Siede oder wie das heißt. Das heißt, ich kriege den Eindruck, da irgendwie gibt es da eine keltische Hintergrundwelt. Ich kann es nicht genau verorten. Und dann heißen die Leute auf einmal Tatjana, Hauke, völlig verschiedene Kulturen werden da so gemixt in einer. Dann heißen die in der nächsten Kurzgeschichte, also ich kriege das nicht zusammen als eine stimmige Welt, die aus derselben Provinz erzählt. Mhm. Ne, alleine sowas, so die fehlende Konsistenz von so einer Fantasy-Welt, das stört Rollenspieler total. Die achten darauf, die sagen, Harry Potter, so, hier, da und da, überall Logikfehler, diese Welt funktioniert nicht, ne, und so weiter. Mhm. Ne? Und das ist doch das Grundgesetz im Rollenspiel.
Ja. Ich habe dann mal mit ein paar Autoren geredet noch gestern Nacht. Und die haben mir durchaus gesagt, dass sie durchaus Zugriff auf die Welt hatten, indem sie zum Beispiel mit anderen Autoren, vor allem aber auch mit dem Schöpfer der Welt, reden konnten darüber. Aber tatsächlich bei den Geschichten, die sind alle für sich einzeln betrachtet fast immer gut. Es gibt so ein, zwei Ausreißer nach oben und vor allem leider auch nach unten. Aber sie sind für sich halt eigentlich gute Kurzgeschichten. Aber die fokussieren sich generell ziemlich schmal auf einen ganz geringen Themenkomplex, nämlich halt diese blöden Seelen, die da rumwandern und Leute, die umbringen wollen, die Seelen oder einfangen oder erlösen. Und dadurch wirkt es in der Masse tatsächlich nicht so breit gefächert, wie Anthologien sonst sind.
Naja, gut.
Ich gebe dir mal ein einfaches Beispiel. Obwohl ich jetzt zum Beispiel kein Fan von diesem Genre bin. Aber es gibt zum Beispiel auch im Thorsten Loh Verlag 13 Monate Angst oder 12 Monate Angst? 12 Monate Angst heißt es, glaube ich, genau. Mhm. Wo es 13 Geschichten sind. Da geht es um Horrorgeschichten. Ich mag ja keinen Horror. Aber die haben da die komplette Breite. Ist natürlich ein bisschen freier, weil die keine feste Welt haben. Und liefern dir eine ganze Bandbreite an Möglichkeiten ab, wie man so eine Horrorgeschichte schreiben kann. Von märchenhaften Grusel bis hin zu richtig Splatter-Horror. Und da hast du eine Anthologie, wo du halt wirklich einen breiten Rahmen hast und Abwechslung hast. Und hier fehlt mir Inhalt, auch wenn die Autoren immer anders schreiben, du merkst schon andere Schreibstile an und so. Mhm. Und auch andere Ansätze. Genau. Da muss ich mal Gloria Manderfeld zum Beispiel loben, weil die einen wirklich erfrischenden Ansatz hat mit so einer Tagebucheintrag. Aber generell sind die Ansätze recht gleich und deswegen wirkt es alles so ein bisschen...
Das würde nicht stören, glaube ich. Auch die Qualität jetzt von die das schreiben, ist da gar nicht so das Wesentliche. Ich glaube ja wirklich, ich lese ja auch Warhammer-Anthologien, Warhammer-Fantasy-Anthologien, habe ich gelesen, solange es die gab. Und die letzten, die der letzten Jahre wurden immer generischer. Du liest das noch, obwohl die schlecht geschrieben sind, weil du diese Welt liebst. Da, hier ist es so, egal wie die geschrieben werden, diese Geschichten, du würdest es lesen, wenn du die Welt verstehen würdest.
Genau, also eigentlich sollte man dieses Buch eigentlich lesen, erst wenn das Regelwerk raus ist, dass man sich einlesen kann in die Welt.
Ja, dann dann ist bei dir schon, du füllst die ganze Wahrheit mit deiner Vorstellung. Dann.
Also ich finde es generell trotzdem nicht schlecht. Ich würde nach dem jetzigen Stand, wo ich fast alle Geschichten gelesen habe und wie gesagt noch nicht so viel zur Hintergrundwelt weiß, außer das Hörspiel im Prinzip und ein bisschen was, was man sich so angelesen hat, 3,5 Sterne geben von 5, wenn wir jetzt bei Amazon wären. Ich kann mir vorstellen, wenn ich in die Hintergrundwelt richtig eingetaucht bin, dann könnten es auch auf 4 oder so kriegen. Genau. Das ist meine Meinung. Ich weiß, du findest es ein bisschen schlechter.
Wenn du die Welt liebst, dann lächst du nach neuem Material, ist dann auch egal was.
Ne? Genau, das muss ich noch ein bisschen entwickeln. Ist, glaube ich, das auch, wie gesagt, das Problem, dass es zu früh rausgekommen ist. Es ist ja genauso zum Beispiel bei dem Schnellstarter, der auch mit in meinem Fanpaket dabei war, den kann man sich aber auch für 8 Euro kaufen. Das ist halt ein 36-seitiges Heft, so mit einer ganz kurzen Einführung in die Regeln, einer ganz kurzen Setting-Beschreibung und einem sehr offenen Spielszenario, was an sich auch gut funktioniert, wo du halt einen Mord einer Gutsbesitzerin aufklären sollst. Und aber durch ganz viele Schauplätze und Nichtspielercharaktere sehr viele Abenteueraufhänger hast, dass es halt Fate wurde und aus jedem kleinen Aspekt eine ganz große Geschichte machen kannst. Aber es hat noch alles recht vage. Ja? Und nur mit den Sachen, die ich bisher zur Verfügung habe, konnte ich noch nicht so in die Welt eintauchen. Ich kann mir vorstellen, wie gesagt, wenn das Buch raus ist und ich mir das alles durchgelesen habe, dann kann die Welt mich bestimmt auch packen, weil ich kann mich durchaus eigentlich für so düsterere Fantasy durchaus begeistern. Jetzt haben wir uns ja ein bisschen unterhalten über Crowdfundings, an ein paar Beispielen, aber auch generell. Da du ja noch nie sowas gemacht hast, würdest du nach dieser Folge jetzt sowas tun?
Mein Problem ist ja hauptsächlich, dass ich immer schlecht informiert bin. Ich kriege die guten Sachen gar nicht mit, ne? Ich kann mir das durchaus vorstellen, wenn das in meinen Budgetrahmen passt, ne? Man muss ja auch an die Leute denken, die nicht so viel Geld in der Tasche übrig haben. Unabhängig von den Prioritäten, die man sonst in seinem Leben setzt. Aber in unser eigenes Projekt, was auch immer das sein könnte, würde ich wahrscheinlich auch 5 Euro investieren.
Ein Trash-Talk-Crowdfunding. Nee,
nein, Quatsch. Um Gottes Willen, ein Podcast. So, irgendwann sind wir auch mal dran. Du kannst ja nicht immer über Bücher und Spiele rumlästern, wenn du selber noch nie eins gemacht hast. Ist doch so. Das ist wie eine Drogenberatung. Du musst schon selber die Nadel im Arm haben. Ne? So.
Okay. Wer sich noch ein bisschen mehr über Crowdfundings informieren möchte, es gibt sowohl von Ralf Sandfuchs, der Podcast heißt Sandfox Labert, und vom Dorpcast jeweils sehr, sehr gute Crowdfunding-Folgen, die wir wie immer in die Shownotes packen werden.
Sehr schön.
Apropos Shownotes, da packe ich auch den Link rein. Wir haben jetzt einen Twitter-Account, weil wir total modern sind mittlerweile. Und ihr könnt auch folgen, wenn ihr wollt. Ansonsten folgt uns bei Facebook oder gebt uns Likes oder Kommentare. Die übliche Bettelei, die halt alle Podcasts machen, die bekannt werden wollen. Ihr wisst schon, was ich meine.
Falls ihr mir eine Nachricht schicken wollt, die werden immer von Philipp beantwortet, die Fragen.
Ich bin ein PR-Manager.
Das heißt, er spricht immer für mich, das hat also gar keine Aussagekraft, was auch immer da wiederkommt.
Das war der